links auf dem Hafengeburtstag ist einer, so ein 30-Jähriger, an mir vorbeigelaufen und meinte zu seinem Kollegen so, Brazers Material. Und ich dachte mir so,
wer sagt denn Brazers?
Ja, Digga.
What the fuck?
Und damit herzlich willkommen zurück zu einem
neuen... Der misogyne Podcast ist wieder da. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Podcast, einem neuen Broadcast, der Nummer 1 Motorrad-Podcast.
Das ist doch ein neuer Podcast jetzt, oder nicht?
Nee, wir sind immer noch außerhalb der Konkurrenz.
Okay.
Nee, es gibt schon welche.
Ja. Ja, die sind nicht so groß wie wir.
Echt jetzt?
Boah, wie abgehoben.
Weiß so lange ich nicht.
Ich habe so also meine Geschichten aus der Garage-Podcast hat 18.000.
Pro Folge?
Nein.
Insgesamt?
Insgesamt.
Ach, insgesamt bin ich bei 120.
Oha.
Oha. Ah, sag ja Nummer 1 Motorrad-Podcast.
Warte ab.
So, jetzt habe ich erstmal hier abgeflext.
Ende dieses Jahres habe ich dich.
Okay, gut. Warum sitzt du hier eigentlich? Verpiss dich. Du machst hier Promo mehr, für deinen Podcast?
Das ist nicht mehr Lauch mit Schlauch, sondern Laus mit Schlauch.
Ja, wirklich, ey.
Ah. Ach, läuft die Aufnahme schon?
Die läuft schon.
Wollen wir nicht nochmal
noch machen? Nein, wir fangen nicht nochmal an. Das
ist ein sneaky Start hier beim Broadcast.
Komm, ich hole euch.
Sollen wir nicht einfach nur mal in einem halben Jahr es wieder probieren?
Ja, okay.
Es fühlt sich an wie so eine Ex-Freundin, so mit der man es wieder probiert gerade.
Oh ja, man muss so tun, als ob alles cool wäre.
Ja, genau.
Und die Leute wissen gar nicht, was alles zwischen uns abgelaufen ist. Weißt du, so ein bisschen auf Drama oder so. Ich hole euch kurz ab, die Zuhörer. Wir sitzen bei Milan in Hamburg. Es ist der 18. September. 22. Zu meiner Rechten sitzt Milan.
So, ja. Ich habe gerade die Hand gesehen und wusste nicht, dass ich mich jetzt vorstellen soll. Ja, hier sitze ich, genau. Wie auch in allen anderen Folgen.
Dann noch Mr. Guerilla Marketing, hört mal meinen Podcast rein.
Hallo, ich bin der Nick.
Und Mr. Comeback.
Hä?
Hä?
Hä? Sag mal weiter jetzt.
Nee.
Warte.
Dilo?
Nee, du darfst die Bombe droppen.
Echt?
Ja.
Oh, Junge, da kann ich da
rennen.
Ich rente jetzt ab.
Ich dachte also, auch. Mit
David.
Türk. Warte, mit Türk. Alter Türk. Genau, das
ist also,
hä, du
also
hast
David
nicht Dilo
hat
mit
sich
Vornamen?
Ja, der hat sich ja online immer Dilo genannt und ihm war es in den ersten Podcasts immer, Podcasts immer mega wichtig, dass wir auch da Dilo sagen.
Ja, aber wir haben es rausschneiden müssen. Ich musste es rausschneiden.
Genau.
Und dann musste ich an die Stellen immer reinschneiden, wenn dann jemand Dilo gesagt hat. Also immer, wenn jemand Dirk gesagt hat, musste ich das rausschneiden und musste Dilo da reinsetzen.
Weil ich sag ja zu Dilo im Alltag, also wenn wir uns so treffen, sage ich ja nie Dilo, sondern ich nenne ihn halt immer bei seinem Namen und der ist halt einfach David.
Dirk.
So, und dann,
Dirk.
Nee, das ist zu nah dran. Wenn, dann müsstest du David sagen oder so. Also irgendwas, was so...
Das ist der andere.
Ne? Also wie bei Bernd und
Daniel.
Björn. So,
also.
So, da ist nicht ganz so weit weg.
Ah,
ja, nee, und deswegen, mir ist das halt, ich habe halt wirklich einfach immer es falsch gesagt und das war immer...
Ja,
viel Arbeit für Martin und ich bin sehr froh, dass ich jetzt endlich David sagen darf, obwohl ich es jetzt gerade raus habe.
Hintergrund ist, dass die Sumo Goons auch mal wieder Videos gemacht haben. Und
die haben es einfach verpeilt und jetzt weiß es jeder eigentlich.
Ich wollte es denen dann auch nicht antun und habe ich mir gedacht, komm.
Jetzt aber uns
irgendwann muss man ja mal anfangen.
Die Prioritäten
ja,
bei uns.
Irgendwann, aber bei uns, jedes Mal habe ich rumgequengelt, komm jetzt lass doch mal sein, so lass den Mythos endlich sterben. Und jetzt geht's dann.
Ja, aber ganz ehrlich, also die Videos auch nur Front an die Boys sind geile Videos von Artet, erzählen wir später. Die haben jetzt auch nicht so viele Views bekommen. Das heißt, das ist, denke ich, jetzt so das erste Mal, wo das die breite Masse erfahren wird.
Aber ich so hätte ganz gerne ein Game draus gemacht, so den Zuhörern mal abzuholen zu so, wie heißt Dilo wirklich? Einfach mal jetzt mal Kopf, so für 5 Sekunden, nehmt euch mal Zeit. Was ist Dilo? Was ist von so ein Typ? Und
ja, du hast ja Dirk gesagt.
Ja,
so. Dirk.
Dirk.
Ich hatte mal einen Fisch, der hatte einen ganz krummen Rücken, der hieß auch Dirk.
Okay, danke, Herr Milan. Der Motorrad-Podcast.
Komm, wer hat hier Priorität 1, was zu erzählen? Das ist ja die Frage.
Ja, wir haben ja eh nur noch einen, der wirklich hier in der Szene lebt. Haben wir vorhin schon gesagt.
Du hast mir einfach mein Bike-Life abgesprochen.
Ja, du lebst aber trotzdem nicht in der Szene. So wie der eine, der hier...
Es wechselt sich halt vieles.
Ja,
also
ja.
Es ist halt...
Also Martin ist schon noch drin, aber wir haben hier halt einen sitzen, der ist gerade in seiner Prime.
Martin fährt, glaube ich, mehr als also sonst viel.
Ja,
ich glaube,
safe.
Also, ne?
Halt echt.
Ich war bei Sebastian gewesen, dann bin ich ja Sebastian seine 500er gefahren, ihr kennt die mit den transparenten Plastics und den Dekor. Und er ist mit der Karre so viel gefahren, wie ich mit Harz eingerechnet, mit einer 300er. Also ich bin schon mehr gefahren als er. Die hat 50 Betriebsstunden runter und ich bin mit Harz.
Was?
Ja, ich bin mit Harz jetzt 60 Betriebsstunden gefahren.
Wollt ihr mal raten, wie viele Betriebsstunden meine 501 jetzt runter hat?
So wie die raucht, 400.
Aua, Digga. Oh, danke.
Ja,
35, 40, aber ich glaube, du hattest es mal gedroppt. Nee, du warst jetzt mal in Schweden.
Die 501.
Ja, meine 501, die ich seit Februar hab.
Ja, warte. Ich war im Mai bei dir, da hast du die gerade so fertig gemacht.
Ja.
Du warst damit zweimal weg?
Ich glaube sogar mehr.
Also eigentlich bist du so viel. Ja, eigentlich. Ja, dann 60. Also eigentlich so viel wie ich.
Hey, ich sag 44 Stunden.
Zu wenig. Martin sagt?
Ich sag 60, so wie ich, weil du hast im gleichen Maße so.
Ja, und Milan?
Ich habe vorher schon 60 gesagt.
Gut, 71.
Boah, muss ja fast Motor wieder aufmachen.
Ich muss jeden Monat Ölwechsel machen. Eigentlich im Schnitt. Und Finn und Jenrik.
Hier könnte jetzt ihr Ölplacement stehen.
Finn und Jenrik haben jetzt auch eine neue Karre. Die haben jetzt auch schon 1200 Kilometer.
Ja, du fährst auch mega viel.
In einem Monat. In 35 Tagen zugelassen. Sind die 1200 Kilometer gefahren beide.
Du drehst auch abends voll auf zu Abendrunden und so, ne? Also
ja, dafür habe ich mir die gekauft.
Geil.
Und ich bin Strecke gefahren, habe dann abends nach dem Streckenturn einfach Kennzeichen wieder rangeklickt und bin dann im Erzgebirge noch weitergefahren.
Jetzt noch eine Frage. Seit der Z Rebuild auch dickes Ding gewesen. Wie viele Kilometer bist du gefahren?
Der Z?
Ja.
Was schätzt ihr?
80.
Wann war die fertig? Auch in
der Z war ja im Harz gewesen, ja.
Genau.
Ach, auch. Stimmt.
Mit der bist du 3000 Kilometer gefahren seitdem.
2000.
Ah, ist auch schon viel.
Ja. Dafür, dass ich sie nur Anfang des Jahres quasi fertig hatte. Ich bin nur Anfang des Jahres mit der gefahren und dann halt nochmal Harz.
Ist die jetzt schon weg oder?
Die ist schon weg, ja.
Ist schon weg?
Ja.
Ist verkauft.
Mhm.
An
wem? Kennt man den?
Ja, genau.
Nee, oder ist einfach eine Dame gewesen. Mhm. Aus Minden-Ecke.
Das war das Lila wahrscheinlich, was sie angesprochen hat, oder?
Das weiß ich
nicht. War die inseriert bei Kleinanzeigen? Nee. Also über DMs gelaufen?
Ich habe einmal eine Story gemacht und das.
Die konntest du nur gegen Nudes eintauschen.
Ja. Die Handynummer habe ich mir natürlich gemerkt. Die hat mich dann in Schweden nochmal angerufen. Und dann dachte ich schon so, scheiße.
Aha,
nee, da war nur.
Nee, das kenne ich nicht.
Ich bin schon ausgewandert.
Wer? Nee, die Nummer stimmt nicht.
Da ist ja schon der Inder rangegangen, der nix sein iCloud gehängt hat.
Ja. Wir haben kurz vor dem Podcast, deswegen hat sich das nochmal ein bisschen verschoben. David und Melina wurden auf web.de gehackt, weil da ganz viele Konten geleakt wurden. Und dann haben Nick und ich auch direkt nachgeschaut und hatten beide keine Zwei-Faktor-Authentifizierung drin. Und bei Nick ging es dann direkt los, dass das Passwort nicht gepasst hat und so. Und wir kennen alle Nick. Das heißt, wir waren uns relativ sicher, jetzt einfach irgendwie verdaddelt und es selber mal geändert. Aber
ihr seid echt?
Ja, da war dann halt erstmal ein bisschen Aufregung hier.
Also erstmal Appell an euch, checkt eure alten E-Mail-Accounts. Gerade sowas wie gmxweb.de, die sind alle wirklich immer geleakt, die Passwörter.
Bei mir, ich habe dieses Konto ja seit 15 Jahren oder so und da hängt so viel dran, so viel
Accounts. Ja, das ist halt dieses erste E-Mail-Account, den du hattest.
Ja.
Und bei mir ist halt im April oder Mai, so irgendwie so um den Wechsel, ist einfach jemand ins GMX gekommen und hat darüber dann halt, ist in Facebook gegangen, hat da die Passwörter verändert und ist in mehrere Seiten gegangen und hat mich als Admin entfernt. Und alle anderen Admins auch und hat die Seiten übernommen. Dann ist echt heftiger monetäre Schäden bei meiner Firma, wo ich arbeite, entstanden. Und meine Dealerlux Facebook-Seite, an sich ist die unwichtig, aber.
Weil du für die Firma auch
die. Genau, für meine Firma, wo ich arbeite, bin ich auch krass. In den Social Media Konten. Krass. Dort war eine Zahlungsmethode hinterlegt und die Hacker haben einfach die Zahlungsmethode genommen und Ads geschaltet für sehr viel Geld. Genau, und das konnten wir fixen, weil wir da halt auch Kontakt zu Facebook haben, weil wir da viel Geld ausgeben. Bei Dealerlux ist das so, da brauchst du, um diese Instagram-Filter zu erstellen, ein Facebook-Konto. Und das habe ich jetzt nicht mehr, da habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Das heißt, die müssen ab und zu mal geupdatet werden, wenn sich was verändert. Vielleicht hätte ich auch mal neue gemacht, das kann ich jetzt alles nicht mehr. Wenn es ganz schlecht läuft, sind die irgendwann nicht mehr verfügbar für neue Geräte, für was auch immer.
Ja.
Also wenn irgendjemand hier zuhört, auch der mir da irgendwie helfen kann und Kontakt hat zu Facebook, was auch immer, zu Meta,
Das wäre so geil.
Ja, weil die sieht man inzwischen, finde ich, auch echt häufig.
Es
auch
ist bei so Leuten, krank.
Die gar nicht so mit Motorrad.
Eben, ja. Ich wollte einfach nur die Statistiken checken, weil das wirklich millionenfach genutzt wird. Und dann sehe ich, ich komme da auch nicht mehr rein.
Na, ist echt scheiße, ey.
Jetzt vor 2 Tagen wollte ich meinen Freundin verlinken, Miss Steelwalker, und auch einfach, also da ist dasselbe passiert. Und der, also ich hab das @mrsdilo habe ich eingegeben und das Bild war da, aber da stand halt neuer Name, ganz komischer Name.
Schön.
Das sind also, die in deine DMs leiden und die.
Ja, genau. Also wenn ihr jetzt, wenn ihr sogar folgt, werdet ihr es wahrscheinlich sogar sehen, dass ihr jetzt so einer komischen Person folgt, gucken, ob man das nochmal gefixt kriegt. Ja, mal schauen. Aber es ist echt super ärgerlich.
Immer 2-Faktor. Wenn ihr euch irgendwo anmeldet, immer dann, wenn euer quasi E-Mail bestätigt wurde, geht dann die Option, macht 2-Faktor. Das mache ich immer seit Jahren so. Und
ja, und bei den ganz alten Mail-Accounts, wo man halt, die man vielleicht nicht mehr nutzt, aber wo noch andere Sachen verlinkt sind oder mit denen man das erstellt hat, hat man das vielleicht nicht. Das hatte ich nicht bei GMX. Ja.
Da fällt mir ein, es ist ja immer häufiger, dass du jetzt bei Instagram in die Kommentare guckst und dann sind dann sofort so Bots am Start. Mhm. Ne? Und es ist ja eigentlich so allgegenwärtig geworden bei Instagram. Ist euch mal bei TikTok aufgefallen, dass offensichtlich irgendwelche Bots da kommentiert haben? TikTok hat nicht so ein Problem, ne?
Ja, stimmt.
Warum? Also warum kriegen die es bei TikTok hin? Und warum bei Instagram nicht? Also das verstehe ich nicht. Du kriegst dann bei Tagesschau rein und erstmal musst du durch 50 Bots so durchscrollen, bis du mal irgendwie so Konsens findest in den Kommentaren. So.
Ja.
Das ist ganz eigenartig. Ich hab ein Thema mitgebracht, oder? Das hatte ich
in die Gruppe. Stimmt. In die Gruppe geschickt.
Das war, ich hatte mal irgendwann bei Fettet so eine Fragerunde gemacht und dann hatte uns einer geschrieben, jetzt kommt die Frage, fandet ihr die Motorradszene oder Supermoto-Szene früher besser? So, und da wir ja alle 4 früher schon am Start waren oder lange am Start sind, ich habe eine Antwort dazu, aber wir können ja mal so der Reihe anfangen. So, Milan, wann fingst du an, dich mit dieser Motorradszene zu beschäftigen? Also kannst du so einen Zeitpunkt sagen?
2013.
Nick?
Oder 2012, Ende 2012, Anfang 2013.
Nick, bei dir?
Befasst, also mit so YouTube-Videos und Schauen habe ich mit 2014 angefangen, Führerschein 2015. Also ab da war ich dann mit am Start.
Und Dirk?
Dirk. Tatsächlich 2011.
Ja.
Da habe ich das erste Mal Kontakt mit irgendwie Motorrad, generell 125er. Ich war zwar schon 18, ich war 17 oder so. Und dann auch mit Quirly und das ist ja Anfangsszene quasi, ne?
Genau. Ja, bei mir ist es noch früher, also wenn du sagst Internet und Motorräder, früher war das alles Foren gewesen,
ja, genau.
Wo man sich connected so.
Und Facebook 125er Gruppe.
Ja.
Nee, das gab es noch als Forum davor.
Ja,
davor gab es das als Forum.
Das waren noch die richtigen OG-Zeiten.
Genau. Und ganz viel ist dann auch das auch nochmal, also die Frage stammt irgendwo aus dem März, aber auch so über das Jahr hinweg kam ich auch immer wieder bei TikTok mir so Videos vorgeschlagen, wie dann so Leute so eine Videos machen, früher die Supermoto-Szene, dann ganz alte so Querli-Aufnahmen, auch Dilo-Aufnahmen und dergleichen so eingeblendet wurden und dann heute sind es dann nur noch diese BBM-Aufnahmen.
So, ja. Ich hab's gesehen, ich weiß auch, wer es gemacht hat, ja.
Ja, Marvin Standgast, glaube ich.
Ja, genau, Marvin, ja.
Hm. So, und dann kommen dann immer diese BBM-Szenen, die jeder kennt, halt wohl einfach Bonnots gehämmert werden.
Da war sogar das Bild, was du von mir gemacht hast, auf der EXC-125.
Ich habe ja da kommentiert und ich dachte mir so, ich mache ihn vielleicht mal noch so ein bisschen auf dicke Hose so, ich kann ja hier mitdrehen und wenn der irgendwer mir doof kommt, kann ich sagen, ja, hier, das Bild, das hab ich gemacht hier.
Aber geil war auch Supermoto Before und das war einfach ein Enduro-Bild so, ne? Aber
war die 125 EXC, ja. Was ist eure Meinung dazu? Ist es besser, ist es schlechter geworden? Also
ich finde, man kann das halt ganz schwierig beurteilen, weil wir so viel weiter sind. Und für jetzt einen 16-, 17-, 18-Jährigen ist es natürlich jetzt einfach geil, weil es ist einfach frisch für ihn. Und
wandelt sich halt sehr. Also man muss ja zum einen daran denken, dass die Szene viel, viel, viel größer geworden ist. Dadurch natürlich auch diverser. Also ich würde schon sagen, dass so diese Abriss- und Mietszene, klar, das ist ein Teil davon und den kriegt man auf Social Media ganz viel mit, aber ich würde auch sagen, so jetzt auf der Rennstrecke, ich kenne ganz viele Leute, die auf der Kartbahn fahren, ich kann mir auch gut vorstellen, dass da ein Zuwachs zu verzeichnen ist oder in jedem Bereich, ne? Und auf Social Media kriegt man viel diesen lauten Part, sag ich mal, von den Treffen mit, von dem ich auch sagen muss, kann mal ganz witzig sein, aber das ist definitiv für mich nicht der Hauptbestandteil dieser Szene, weswegen ich da drin bin. Aber ich bin ja inzwischen auch in Also hat sich ja auch bei mir ganz viel geändert und deswegen ist das vielleicht auch einfach nicht mehr so meine Welt.
Genau, das ist es halt auch, ne?
Also, aber das dachte ich mir schon auch. Ich habe mir auch bevor diese Beiträge kamen, also mich gefragt, jo, ist das die Szene, ist das meine Szene? Ne? So bin, passe ich da überhaupt rein? Ne? Und
wir hatten halt alle irgendwie, bis auf einer hier bei uns, der ja gerade in seiner Prime ist. Also finde ich, hatte man so seine richtige Motorradszene-Phase, wo man, also klar, wir fahren jetzt noch Motorrad und Martin hat ja vorhin gesagt, ey, ich bin voll drin so, aber das waren halt andere Sachen. Du warst zwar auch teilweise auf so Treffen und so, aber so richtig diese, im Kern dieser Szene sein, sind wir jetzt nicht alle also, mehr. Bis also, auf hier den guten Nick.
Ich hab die Frage auf Wilm rübergeschickt und der hat gesagt und wir waren relevanter und wir hatten mehr Einfluss auf das Ganze. Aber früher war das so, es gab so eine Handvoll Leute, die haben aktiv Content gemacht. Da gab es ja erstmal grundsätzlich YouTube und Instagram kam ja erst so danach. Und dann war ja auch Instagram, da gab es halt so eine Handvoll, die Instagram explizit Content erstellt haben. Aber heute hat ja jeder Instagram und erstellt genau, Content. Ja. Also jeder ist viel sichtbarer. Und früher hast du immer so nach oben geschaut. Du hast so, oh, Querli, Davi, boah, so immer. Du bist da unten und die sind da oben, du kommst ja, da nicht ran. Schon.
Vor Instagram war es ja auch so, dass du gesagt hast, Alter, was ist mit ihm, Alter? Er macht eine Facebook-Seite über sich selbst.
Ja. Du hast halt jetzt eine Facebook-Seite über sich selbst. So,
what the fuck, abgehoben. Hat man so gedacht? So, das war wirklich dann so abgehoben. Und das ist ja genau das, was du sagst. Jetzt hat's jeder, egal ob er irgendwas machen will oder nicht, er hat so eine Selbstdarstellungsseite jetzt.
Ich wollte es gerade sagen, es ist ja, also früher war da noch was verpönt, sich selbst darzustellen. Heute besteht es, glaube ich, für viele ist der Bestandteil, sich selbst darzustellen. Und das geht natürlich damit auch gut. Also das muss man sich einfach, ein Motorrad ist erstmal relativ preiswert, laut, da kannst du ganz einfach auf dich aufmerksam machen und klar, das ist auch, kann man so machen, wenn man will.
Ne? Ich weiß noch, ich hatte damals so Gewissensbisse mit mir, ob ich Shirts oder Pullover von mir selbst zu machen, weil ich ja auch keine Crew bin, sondern nur eine Person, das stimmt, auch übelst das war immer abgehoben so ein Ding. Ist. So, ne? Das kam echt weird.
Ich kann mich an den Konflikt auch noch erinnern. Also wirklich, auch genau wie Martin sagte, dass so die ersten Leute anfangen, früher waren das ja alles Crews. Jeder war ja hinter irgendeinem Namen. Wir waren Team FPG, dann gab es halt Stahlwerk, du Epic Shit und so. Das sind ja, heute es ist alles, was du, alles, wo du eigentlich folgst, sind Einzelpersonen.
Ja. Ne? So stimmt was, schon.
Grenzgänger gibt es noch, klar. Gut, HWK, aber also meistens sind auch da ja Einzelpersonen, die irgendwie.
Ja, ich meine, das hat man damals schon immer so gehabt und wir kennen ja alle bei uns selbst diese Konflikte innerhalb von Crews, gerade mit wer macht was und dann hast du da diese Social-Media-Leute, die da Gas geben, die anderen halten den Gruppen, die Gruppendynamik auf.
Andere machen Steuern.
Wer steckt wie viel Arbeit rein, was kommt an Geld raus, wie da wird das Geld aufgeteilt,
immer Stress.
Wir verkaufen T-Shirts,
jede deutsche
haben
Crew
1000 Euro verdient, was macht man damit, geht man einfach zusammen Kart fahren oder jo, immer dieser...
Ich wette, diese ganzen Crew-Kassen, wenn es die noch gibt, wenn man die alle zusammenlegen würde, da ist einiges an Geld noch drin.
Dann auch, man hat einen YouTube-Account mit AdSense, auf einmal geht ein Video überviral, du hast da 3-4 Millionen Klicks drauf, was machst du mit den AdSense-Einnahmen, wo gehen die überhaupt hin? So, das sind ja alles so Sachen, die irgendwie...
Steuerlich...
schwierig sind in einfach so freundschaftlichen Geflechten. Ne? Ja. Und wo man sich ja auch, wo sich die wenigsten ja vorher Gedanken drüber machen, warum auch. Ne?
Also ich würde es mal zurückholen. Ich will es mir gar nicht sagen, dass es so ein selbstdarstellerisches ist. Ich denke immer gar nicht auch an diese Wannabes, sondern ich finde, dass jeder sichtbar ist. Und dadurch, dass jeder sichtbar ist, können viel mehr Leute, also ich finde es heute besser, miteinander connecten.
Ja,
es gibt klar eine Gruppe, die will stunten. Es gibt eine Gruppe, die will Fotos machen. Und die connecten sich dann irgendwie ganz schnell miteinander. Also da fällst du manchmal in so einen Pott rein, wo du dann jemanden findest mit 3000 Abonnenten, der lädt ein Bild hoch und dann schreiben 30 Leute rein, die immer miteinander die Beiträge kommentieren. Und die sind so in ihrer eigenen kleinen Fotografie-Bubble oder ihrer eigenen kleinen Stunt-Bubble. Aber die Leute, dadurch, dass sie sichtbar sind, finden sich einfacher. Und ey, damals jemanden zu finden, du brauchtest halt dieses Forum, du brauchst diese komische Facebook-Gruppen.
Postleitzahllisten.
Oh ja, Mann, und dann hast du ja immer noch nicht ein Bild, was das für eine Person ist.
Ja, stimmt.
Heute, das ist ja, ob wir Frauen oder Männer, weißt du, du kannst ja auch jemanden folgen, den dich einfach interessierst, um niemals zu daten. Und du kannst einfach so, guckst einen Monat, so was postet die Person und so, was ist das, ob ich da wirklich in die DMs slide oder so.
Ja, das ist halt echt krass. Also wenn wir sagen, war die Motorradszene früher besser, cooler, Es hat sich ja, es hat sich so viel verändert. Ja. Ne? Also generell diese jetzt ganze Online.
Auch so
Apps Online.
Wie Ride With Me und so. Da sind ja nochmal ein ganz anderer Schlag, man. Also ja klar, Supermoto und Co. sind da natürlich auch viele vertreten, weil es halt von Leuten aus der Supermoto-Szene ein bisschen promoviert wurde. Hm. Aber da sind auch teilweise, wenn man das sich runterlädt, die App hat jetzt glaube ich 100.000 Mitglieder. Boah, oder krass. 150. Hm. Da gehst du rauf, guckst jetzt auch, wenn ich kann sie jetzt hier aufmachen, kann euch das zeigen. Da sind hier Leute auch mit im Altersschnitt 40 plus
dabei. Ja, ja, ganz
die
viel bei mir.
Einfach diese App über Umwege kennengelernt haben und sich dann dadurch halt connecten. Ja. Und das feiere ich richtig.
Ja, das ist für ältere Leute, das ist wirklich ein Ding mit Ride With Me. Also Ride With Me App ist bei mir auch eher der Altersdurchschnitt älter als ich.
Genau, ja. So, das ist echt krass.
So, und das, wenn du so später in so ein Hobbyjahr reingehst, also wenn du mit 40 mal Motorradfahren anfängst, dann brauchst du keinen Instagram-Account. Nee. So, dann ist das halt dein Weg, wieder mit Leuten zu connecten oder so.
Das ist halt jetzt viel einfacher als früher.
Gesagt, früher
war die Szene ja auch viel kleiner. Also da kann ich.
Nicht kleiner, die Leute waren da, aber du hast sie nicht gesehen.
Also wenn man fürs Dorf sagen, so ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da kannte ich jeden, der 125er Schein hatte. Jeden. Ja. Ausnahmslos. Und jetzt meine Mom sagt, ey, es fahren hier so viele Motorräder rum, ich wohne ja nicht mehr da in der Nähe. Das ist krass. Sie meinte, das ist übel. Also richtig, richtig viele Leute.
Also ich würde schon sagen, dass du vielleicht, wenn es gut läuft, 30-50% größer ist als jetzt, ne? Aber wie gesagt, auch selbst früher, da gab es Leute, die haben gestuntet, die konnten Sachen, da denkst du, was ist denn hier los? Die hast du nie gesehen, du hast die nie wahrgenommen oder so, weil, wo?
So. Ja, genau, ja, wo?
Und du hättest ganz gerne mit denen connected und abgehakt.
Jetzt hat man das wo.
Ja. Und das ist auch, was auch immer wieder, also ich krieg's immer eher so durch TikTok mit, was so die allgemeine Meinung der Szene ist, ist natürlich auch mal, ne? 5 Influencer, die sich verändert haben.
Gibt's auf TikTok eine richtige deutsche Motorradszene?
Ja, und die ist cringe teilweise. Also ja. Ich würde auch ganz gerne wieder raus, aber ich kann nicht.
Ist die so stark wie auf Instagram? Mit den Reels und quasi.
Das ist bei TikTok sehr komisch. An Park-Accounts dürfen Wheelies posten.
Ja, weil ich habe einmal versucht, mit TikTok anzufangen, habe einen Wheelie, ich habe es 2-3 Mal probiert, hat nicht geklappt, dann habe ich aufgehört.
Ich habe auch 1-2 versucht. Damals, als TikTok halt so rausgekommen ist oder das halt publik wurde, ging nicht. Ja. Mittlerweile habe ich halt letztens aus Spaß mein eines Reel, was ich halt gepostet habe auf Instagram, einfach just for fun auf TikTok gepostet, um zu gucken, ob ich jetzt einen Community Strike bekomme oder nicht. Mhm. Ist nach wie vor online, hat irgendwie 25.000 Aufrufe. Also,
ja, aber dann wirst du so Shadow gebannt manchmal, ne? Wenn dann halt.
Nö, also das.
Also bei mir normal. So, TikTok so, ah ja, Wheelies, Shadow banned. So, also sieht halt auch keiner so richtig.
Nö, also das hat tatsächlich Leute gesehen. Also.
Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Ich habe auch Videos. Die da sind, die im Prinzip der Inhalt ist dasselbe, aber bei den einen hat es irgendwie angeschlagen oder so. Aber es gibt wirklich viel auf TikTok. Also dieses Jahr hat es richtig angezogen. Also letztes Jahr war kaum einer da, außer Nick, der so ein paar Sachen aus dem Stream manchmal hochgeladen hat quasi. True. Aber auf einmal, diesen Sommer schon krass. Also viele junge Leute auch einfach, diese.
Die auch Motorrad fahren wollen, aber noch gar nicht das Alter haben dafür. Das habe ich jetzt auch gemerkt.
Ja,
auch
die so Edits zusammenschneiden und so, ne? Genau.
Genau, ja.
Krass.
Also ja, wenn du erstmal da drinnen bist, dann kommst du irgendwie auch nicht raus. Ich will es mir auch manchmal auch oft nicht angucken. Oder so. Also was Marvin zum Beispiel postet, da könnt ihr jedes Mal, halt den Maul. So, das ist halt immer dieses Gebäsche, also ganz viel, natürlich 125er Dukes gehören gebäscht, ne? Das ist klar. Es liegt nicht am Motorrad, das liegt einfach an dem Fahrrad und ich mache da mal gerne mit. Weil 125er Duke-Fahrer so immer darauf anspringen, immer. Immer. Nee, aber das ist halt so ein Meme. Aber Marvin basht halt auch immer so generell KTM ist scheiße und er hat eine Beta und ist die geilste, weil KTM ist scheiße. Digga, Mann. Also du kannst auch wieder spalten.
Ja, klar.
Und das denkt man so, ja, das bringt es jetzt nicht, hier irgendwie zu spalten. Und klar, das ist mal so reißerig und bringt Klicks und Leute kommentieren.
Ne? Mhm.
Ob es dann wirklich so der Community hilft?
Nope.
Nee, es spaltet halt einfach nur so. Oder manche Leute verstehen ja auch mal nicht die Ebene dazwischen oder so.
Gibt's denn da Leute, die du nicht auf Instagram findest und die dann nur auf TikTok am Start sind?
Ja.
Ja?
Also.
Ja, mit Sicherheit auch ihr Instagram mal verlinkt, aber.
Ja, ja, klar. Ich gucke immer. Also, wenn's denn. Guck mir schon die Leute an. Ich will wissen, was das immer noch so für Leute sind und so. Aber viele sind wesentlich größer auf TikTok als auf Instagram und versuchen diese Leute dann immer so rüber zu holen. Folgt mir auf Insta, aber wozu? Insta ist tot. So. Also, verstehe man nicht vom.
Ach, Quatsch.
Quatsch.
Insta ist nicht tot.
Immer so künstlich am Leben gehalten. So, jetzt sind Reels der geilste Shit, aber die Reels, die müssen 15 Sekunden lang sein. Ja, danke. Also, das ist ja kein guter Inhalt letzten Endes. So.
Beiträge gehen bei mir auch saugut. Also müssen viel besser als Reels.
Lang sein? Hm? Müssen die 15 Sekunden lang sein?
Das ist, glaube ich, so die perfekte Länge, wenn du halt guckst, was Marius oder Christoph einmal so hochladen. Die sind immer viel zu kurz. So.
Das meinst du, ja.
Nee, dann sind 15 Sekunden schon zu lang.
Ja,
eigentlich
ja
sind oder so 10 7, oder 6 oder 7 so. Sekunden sind meistens.
Ja, ja, so 10 Sekunden, damit du immer so, ist jetzt schon vorbei der Wheelie und dann guckst du den zweiten Mal an und wahrscheinlich macht dein Instagram so wunderbar 2 Views. Ja. Und nochmal ein drittes Mal 3 Views. Geil.
Also ich finde es krank, dass das mit den Sounds jetzt funktioniert hat auf Instagram. Das war ja ganz am Anfang, haben die es probiert, so wie bei TikTok, dass du einen Sound used.
Ja.
Und jetzt wird es wirklich gemacht. Jetzt nehmen sich Leute einen Sound, den jemand anders benutzt hat oder erstellt hat und machen ihr eigenes Reel drauf.
Ja, ich weiß nicht. Sebastian hat das richtig gut funktioniert, wo er dieses Reel gemacht hat.
Ja, voll.
Mit den
habe ich auch genauso benutzt.
Genau. Reels ist halt immer noch zweite Klasse. Also das ist alles, da beschäftige ich mich gar nicht mit. So. Alles, was ich von Reels mitbekomme, ist das, was mir Willem rüberschickt. So. Zu Willem sage ich immer, lad dir keinen TikTok runter. Das ist nicht gesund für dich. Also der.
Ja, du hast das mal so gesagt, dass bei den Reels halt immer mit so ein bisschen Zeitverzögerung eigentlich halt nur die Sachen von TikTok kommen.
Ja, genau.
Das ist quasi, ich zum Beispiel habe auch keinen TikTok und natürlich erwische ich mich auch, dass ich halt mal übel lange in den Reels oder in den Shorts hänge oder so halt auf irgendwelchen Apps, die das Konzept nachmachen.
YouTube Shorts?
Und zuschaue ich da.
Die haben auch richtig zugelegt jetzt, ne? Also das nutzen echt viele jetzt.
Das ist tot.
Nee, das wirklich nicht.
Ja, das ist auch künstlich. Die pushen das doch einfach nur, wenn die, die können.
Und das Prinzip von, sag ich mal, kurzen Videos, die einfach aneinandergereiht durchlaufen und über einen Algorithmus live angepasst werden an dein Bedürfnis, natürlich ist das krass und funktioniert übel gut.
Ja.
Das ist ja, deswegen macht es ja jeder. Ne?
Okay, aber wir sind uns einig, diese Reels-Funktion oder TikTok-Funktion in Snapchat, die ist wirklich beschissen.
Nutzt die App halt nicht.
Also Snapchat, dann bin ich auch wieder raus.
Snapchat war doch diese App, die eigentlich nur für Nudes da
ist,
oder?
Das ist absolut richtig.
Wir haben eine App ausprobiert, oder ne? Das war ja...
Stimmt, ja.
BeReal soll ja der neueste Shit sein. Nick, erklär mal, was BeReal.
BeReal ist eigentlich eine Plattform, die dafür da ist, das real, also Social Media wieder real zu machen, weil wir das alle kennen von Instagram, Facebook, Co., dass alles immer so schön dargestellt wird. Es gibt Filter, die Gesichter verändern. Frauen sehen auf einmal ein bisschen besser aus als
Männer
sonst.
Männer auch.
ja, und diese App steuert da halt Vollgas gegen. Es gibt einmal am Tag eine Benachrichtigung, die kommt random. Also ich glaube, es gibt eine Zeitspanne von 9 bis 18 Uhr oder irgendwie so.
Genau,
da benachrichtigt die App, dass du jetzt bitte ein Foto posten sollst innerhalb von 2 Minuten, wenn du diese Benachrichtigung aufgemacht hast. Und der Timer läuft halt runter und du hast halt dann 2 Minuten Zeit, wenn du diese App geöffnet hast. Und dann machst du halt ein Foto von dem Moment, was du gerade tust. Und dein Handy macht mit der Vorderrand, also mit der Standardkamera und mit der Frontkamera gleichzeitig ein Foto. Heißt, man sieht immer, was die Person gerade macht und wie sie dabei aussieht. So, und das kann man nicht mit einem Filter verschönern, das kann man nicht nochmal bearbeiten, da kannst du nichts mitmachen, du kannst nichts aus deiner Kamera-Roll irgendwie hochladen. Ja, und das wird dann halt mit deinen Freunden geteilt, die du angenommen hast. Oder du kannst es natürlich auch der breiten Masse in die Öffentlichkeit teilen.
Und zeitgleich, also weil wir beide Freunde sind, kriegen wir dann um 12.53 Uhr die Benachrichtigung und dann mache ich das Foto, lade das hoch und sehe genau in dem Moment, was du gerade machst.
Quasi. Das ist halt lustig, das hatte ich Milan vorhin erzählt. Hast du das mal gemacht, wenn du ein BeReal gepostet hast? Hast du einfach mal dein Handy offen gelassen, also das BeReal?
Nee.
Weil du siehst dann nämlich, dass alle deine Freunde halt diese Benachrichtigung bekommen haben und die kommen dann so tröpfchenweise rein. So, ohne dass du die App aktualisierst, siehst du halt einfach so, oh, Lina macht das, Martin macht das. Und das sieht halt, also es ist richtig lustig, das einfach mal in dem Moment live zu erleben, weil du es einfach genau in dem Moment weißt, was die jetzt gerade tun.
Seht ihr seht ihr die App, sag ich mal, nur für so diesen privaten Kreis?
Ja,
oder könnt ihr euch vorstellen, dass halt, dass wirklich jetzt 30.000 Leute sich anschauen, was du.
Kommt drauf an, wenn du so ein richtig krasses Leben führst, dann hast du immer krasse Sachen. So. Und dann wollen Leute wahrscheinlich auch sehen, was du machst. Wenn du krasser Influencer bist, du bist nur am Reisen und hustlest hier oder so, dann solche Leute wird es immer geben. So ein Casey Neistat oder so.
Ja.
So, aber für uns ist es genauso einfach nur, was macht Nick gerade? Ah, cool, der hört auf der Autobahn Schweden mit Grad Finn nach Hause und ich sitze, guck MotoGP mit der Katze. So.
Genau, ja, genau das den Moment hatte ich halt einfach mit dir. Das war richtig cool.
Und weil, ich konnte in einen Tag nichts posten, weil das ist auch so. Es kann immer sein, wenn ich auf Arbeit bin, natürlich und so. Mhm. Auf Arbeit kann ich ein paar Sachen zeigen. Aber ich war zum Beispiel beim Freitag beim Kunden, wo ich meine Handykameras abkleben muss. Da funktioniert es natürlich nicht und so.
Nee, natürlich.
Aber ich konnte dann dein Reel oder BeReal oder dein Post
nicht
konnte ich nicht sehen, weil ich an dem Tag nichts gepostet hatte. Ja. Auch interessant. So, aber jetzt kommt wieder das Ding. Ich find's cool.
Ich auch.
Kann ihm wenig absprechen. Ich habe einfach nur Angst, dass Instagram kommt und es ist ja eigentlich nur eine Funktion.
Ja, aber die Funktion hat Instagram doch schon. Du kannst jetzt Bilder mit Vorderrand und Dienstkamera gleichzeitig machen. Multicam. Ja,
habe ich auch letztens gesehen. Geht aber schon. Haben vielleicht aber auch erst nur ein paar
der
Leute.
Sinn und Zweck dahinter ist für mich bei BeReal einfach mit meinen Freunden noch irgendwie so leicht in Kontakt zu haben, weil ich bin sau viel unterwegs und ich habe jetzt nicht so viel Kontakt zu allen, so zu dem David, zu dir oder zu Milan oder so. Klar, das ist schon ein Kreis, wo man eher mal schreibt oder telefoniert, aber es sind ja noch ein paar mehr Freunde, die ich so habe, mit denen ich jetzt von früher vielleicht noch was zu tun habe, die mich da auf dieser App geaddet haben und die sehen halt jetzt wieder, was ich so regelmäßig tue und ich sehe, was die regelmäßig tun. So, manchmal sehe ich dann halt etwas von Leuten von früher, die halt irgendwas machen, was ich mit denen früher zusammen gemacht habe und denk mir dann immer, ah ja, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder mit denen schnacken. So.
Genau, man kann dann wieder auch kommentieren oder
einsetzen. Oder interagieren halt einfach.
Ich finde, früher hatten WhatsApp-Gruppen so eine Dynamik auch gehabt. So, da hat man auch weniger überlegt und so. Also gerade wenn ich so Fettets-Crew oder die DRZ-Gruppe, was da manchmal einfach nur reingeschickt wurde, haben auch Leute einfach manchmal so reingeschickt, was sie gerade auf Arbeit machen oder so. Und hat man so ein bisschen drüber schnackt. Also man hat mehr Kontext zu Personen bekommen.
Ja, das stimmt schon. Aber das sind halt meistens auch noch Leute, die man nicht kennt, gerade so DRZ-Gruppen.
Ja.
Da sind halt, das interessiert mich nicht, was da irgendwie eine fremde Handynummer macht.
Das war
mal ein anderer
Vibe früher, da war es ja wirklich so handverlesen.
Ja, gut, klar, okay. Das war noch. Da habe ich noch nicht zum Elite-Kreis gehört, der DRZ-Fahrer.
Ja, da bist du zu spät eingestiegen.
Ja, bin dann eingestiegen, als keiner mehr in der DRZ-Gruppe mit DRZ gefahren ist.
Ja.
Ja.
Außer Olli und du hast deine verkauft und Olli seinen bald auch und.
Ja.
Ach! David hat ja noch eine.
Ich habe doch zwei.
Das ist ja meine noch.
Ja, ich habe deine gekauft, genau.
Ich wollte, das ist auch so ein Ding. Also,
nee, eigentlich haben die Leute gedacht, du hast meine gekauft.
Ja, jetzt auch nochmal.
Ja, du hast drei.
Der Collectible.
Auch nochmal. Naja, das Ding ist, beim letzten Broadcast war ich nicht dabei, ne? Beim letzten Broadcast war ich nicht dabei.
Ja, wir dachten mal so, oh, wir ziehen das so durch. Und Leute schreiben dann immer David so, was ist denn eigentlich mit Martins DRZ oder so?
Ja, genau.
Weil wir es auf Instagram haben so aussehen lassen, als ob du die gekauft hast.
Ja.
Und wir dachten uns, das lösen wir den nächsten Broadcast auf. Hätte ja keiner gedacht, dass der nächste Broadcast erst gute 12 Monate später kommt. Aber nein, also David hat nicht meine DRZ gekauft, sondern dein Kollege.
Genau, ich war nur dabei, wir haben die abgeholt. Und weißt du, was mir gerade einfällt?
Ja.
Wir haben den Auspuff vergessen.
Oh,
Alter, Scheiße.
Der liegt da immer noch auf dem
Fenster.
Oh
nein.
Macher.
Ich habe auch letztens einen Karton in der Hand gehabt und dachte mir, boah, ey, stimmt, den Karton habe ich mir extra aufgehoben, weil der perfekten Auspuff reinpasst zum Versenden. Aber ich habe ihn nicht weggeworfen, ich habe ihn immer noch. Und sie könnten jetzt nachsenden.
Scheiße. Naja.
Vermisst du die DRZ, Nick?
Schon, ja. Also das war jetzt so mit einer der ersten Momente in meinem Leben, wo ich so ein Bike verkauft habe, wo ich so gedacht habe, eigentlich will ich nicht. Also auch, als ich gesehen habe, also ich habe die halt rausgeschoben, die hat eine Probefahrt gemacht, beziehungsweise ihr Freund hat eine Probefahrt gemacht und da habe ich sie so gesehen und dachte so, eigentlich will ich das gar nicht. Und dann habe ich sogar während des Verkaufsgesprächs noch überlegt, ob ich einfach sage, nee, lass mal einfach. So, ne? Sorry, dass ihr jetzt 2 Stunden hergefahren seid, aber...
Aber die ist ja auch so obsolet bei dir geworden, ne?
Ja, eben, genau, und das ist halt der Punkt. Wieso soll ich so ein Motorrad, was halt bombastisch ist jetzt mittlerweile, rumstehen lassen, wenn ich so einem Mädel halt irgendwie einen schönen Sommer oder nächsten schönen Sommer halt ermögliche mit so einem Motorrad halt.
Ja. Gleicher Gedankengang war es ja bei mir so, ey, komm, ich habe die auch wirklich... Was habe ich die verkauft? 3,5, ne?
Ja, sehr fairer Kurs.
Genau, ich wollte halt einfach die zum fairen Kurs verkaufen, halt nicht irgendwie geschönt für 4,5. Das wäre einfach unfair gewesen und irgendwie auch immer so ein mummiges Gefühl. Das ist halt eine DRZ, die fast 50.000 runter hatte und noch nicht einen geöffneten Motor. Also, und genau so war es ja. Also,
das war auch der schwerste Part. Was nehme ich für einen Preis bei diesem Motorrad für mich? Das war echt, ich habe da sehr lange, also noch viel länger.
Würdest du sagen, was du aufgerufen hast?
6, glatt. Frischer TÜV, 2000 gelaufen Motor, alles.
Ach so, TÜV wurde. Ist furchtbar, dann ja.
Ja, ja, aber das sind ja alles Motor Faktoren neu, ja. Für jemanden, der halt keine Ahnung vom Schrauben hat, ne? DRZ, die ist halt, da ist ja alles gemacht. Nach wie vor jede einzelne Schraube. So, und ich hab den Preis vielen Leuten genannt und die meinten, ey, krasser Preis, aber auch fair. Also da haben auch viele Leute geschrieben, ey, also ich hätte ja 7 verlangt oder so. Aber dann dachte ich so, Digga, nee, DRZ, das ist ein altes so. Motorrad. Genau. Und ja, die hat ja auch trotzdem noch ihre Macken. So, sie ist nicht 100% perfekt und fertig. Nee. Und das hast du bei so einem alten Motorrad halt einfach nicht.
Der Markt ist ja generell bei allen Motorrädern gerade so krass,
ja, klar.
Dass man, also ich finde, dass man sich teilweise einfach nur wundert, für was die Motorräder weggehen. Aber gut, ich meine, auch da hat ja keiner was zu verschenken, wenn du...
Genau. Na, du musst mal erzählen, wo du deine 125er verkauft hast jetzt, ja. Die letzte, die XCW.
Ja, die war... also
preistechnisch.
Die stand auch echt einen guten Kurs drin. Da haben sich innerhalb von... ich habe noch nie so schnell ein Motorrad verkauft.
Ja,
die
Digga, war, stimmt.
Die ging rein, da haben in der ersten Stunde 5, 6 ernsthafte Interessenten geschrieben. Da habe ich die sogar noch teurer reingestellt. Und da hatte schon jemand auch geschrieben, also ich habe den Preis dann nochmal angehoben, weil ich halt dachte, Alter, die muss zu billig sein.
Also, ne, wenn du hast den ersten Preis genannt
nicht,
und dann hatte dich schon jemand Preise. Angeschrieben. Und ja, meinte ja. Schon, ich komme morgen vorbei, warte nicht so?
Ja, ja, genau. Und dann haben aber so viele halt geschrieben, dass ich dachte, okay, nee, ich habe auch nochmal nachgefragt, so, yo, ey, was würdet ihr machen? Also nee, ey, die ist zu billig, mach teurer. Preis nochmal angehoben, habe dem Typen das geschrieben und dann kam, also ich habe halt gesagt, yo, ey, tut mir leid, ich habe die gerade nochmal teurer reingestellt. Also ihm das geschrieben und dann kam nur als Antwort zurück, okay, super. Und ich dachte
mir so, hä? WTF? Bro, so, ich habe die Karre nochmal einen halben Schein teurer gemacht. Ja, super. Bleibst du bei morgen?
Und dann dachte ich, genau, kam so, bleibst du bei morgen? Und dachte ich so, okay, krass. Hä? Also ich hätte jetzt irgendwie mit einer anderen Reaktion gerechnet. Und war auch der festen Überzeugung, also ich war wirklich so, okay, es ist wahrscheinlich, dass er mich verarscht. So, der wird nicht kommen. Dann bin ich da halt hin am nächsten Abend und dann war es auch wirklich so, dass er quasi eine halbe Stunde zu spät nach Absprechung kam, weil er das ein bisschen komisch kommuniziert hatte. Und dann stand ich da halt so und dachte, ja gut, wäre auch zu schön gewesen.
Ja.
Und dann kam aber auf einmal da dieses Gespann mit Anhänger um die Ecke und dann war so klar, okay, krass, das Ding geht heute wahrscheinlich weg. Also das, Und die war halt in unter 24 Stunden zum wirklich sehr guten Preis weg, wo ich echt nicht meckern kann.
Auch bei meiner DRZ hatten auch viele geschrieben, so, also ganz viele waren so auf der Klippe so und als ich dann mal diese verkaufen, da haben mich auch so drei angeschrieben, Mann, scheiße, ich ärgere mich gerade so. Aber fairerweise auch hier, die hatte dann nach 500 Kilometern hat man Pleuellagerschaden hören können. Die hat Timon gekauft, also ein Kumpel von David, der auch Mechaniker ist, so richtig Mechaniker, so ne, Rennstrecken-Team-Mechaniker, der ein anderes Gehör hat und der meinte zu mir, also ich habe es gehört, aber kein anderer konnte irgendwas hören.
Ja, das war ganz weird, er hat immer gesagt, hört ihr das nicht? Er hat die ganze Zeit ein unwohles Gefühl. Er hat das irgendwie schon...
Der hat schon gerochen.
Ja, der hat das echt gerochen. Aber haben wir auch gestern schon drüber geredet, also er hatte die Möglichkeiten, das halt zu fixen.
Die lief in einer Woche gefühlt.
Ja, wieder. Er hat das ganz schnell wieder fertig gemacht. Und wären das jetzt irgendwie ein 18-Jähriger gewesen, der die Karre gekauft hätte, Optik erstmal poliert hätte, schön
Dekor geschaut. Weißt du, erstmal Polidekor raufgeführt von der Scheine. Ja. Nochmal einen Excel-Satz nochmal gekauft, nochmal einen zweiten und dann geht der Polidekor
raus. Also meine XCW steht inzwischen schon auf Sumos.
Ja, das hat er ja schon geschrieben. Also er hat ja in den Kommentaren geschrieben.
Also diese gute Hände und das Geile war auch, dass man, also ich habe mich auch, als er die geholt hat, das war dann, also sorry, ich nochmal kurz zurückspringe. Der hat die geholt, du hast richtig gesehen, so, also der war, ist 16, ne, der die gekauft hat und du hast richtig gesehen, die Augen leuchten. Er erzählt schon von wegen, ja, die kommt auf Sumo und das und das und ich weiß ja genau, was für eine Phase der jetzt kommt und wie geil das wird.
Ja,
ne?
Voll.
Er plant schon die ganzen Reels, er plant schon, wie er die macht, Sonnenuntergang.
Ich hoffe, er plant nicht in dem Auto einzurasten, weil dann wird es nichts mit dem A2.
Um Gottes Willen. Nee, nee. Also, das hat mich aber richtig gefreut, das so zu sehen und sich vorzustellen, ja, dass da kommt jetzt eine richtig geile 125er Zeit und das sieht doch so aus, als wenn das gerade da hingeht. Ne?
Ja. Das war auch früher besser. Preise waren für Supermotos einfach stemmbarer.
Ja.
Aber da kommt ja auch nichts nach, ne? Also entweder kaufst du immer noch dir eine neue EXC 500 oder kaufst du jetzt eine rote KTM. Mensch. Aber ja, irgendwie das ist auch so eine eigenartige Konstellation. Für uns wird der Markt immer größer, immer gehypter. Die Motorräder kommen ja nicht nach.
Genau, ja.
Also, TM ist ja, steht lange schon so im Raum und in dem Punkt, ich kenne viele, die wirklich Interesse haben an den TMs. Die TMs machen erstmal einen super coolen Eindruck. Was ein Riesenpunkt ist dabei, die sind einfach nicht so wertstabil wie die EXCs. Du kannst eine EXC kaufen, eine neue, du machst sie fertig, du baust sie um und du kannst dir eigentlich sicher sein, dass du nicht viel Geld verlieren wirst.
Ja.
Die kauft dir jemand ab zu einem Preis, wo du halt weißt, okay, ich habe eigentlich jetzt nicht viel Verlust gemacht. Und bei einer TM ist das, glaube ich, noch anders. So, die gibt es halt erstmal fertig auf Sumo zu kaufen. Das heißt, die wird da keiner irgendwie den Umbau bezahlen, was du da machst. Und dann wirst du einfach Verlust mitmachen. Und klar, das ist auch der normale Gang der Dinge, dass wenn du so einen Gebrauchsgegenstand fährst, dass er natürlich an Wert verliert. Aber ich glaube, dass das gerade da viele abhält. Also ich bin ja, wirklich...
Auch Scherko und Beta ist ja selbiges.
Ja, ja.
Aber wer kauft sich... Also bei uns Supermoto fahren heißt ja nicht, dass du halt jedes Wochenende auf der Rennstrecke bist. Dann kauft man sich vielleicht eine TM.
Nö.
Wer TM würde die kaufen, um am Spot zu wheelen?
Das
ist
genau das gleiche wie eine EXC. Ne?
Ja, aber die sind die nicht mega aggressiv am Gas und so abgestimmt, dass du damit jetzt nicht die gefühlvollen Circles machst und so? Also
die sind vielleicht ein Ticken aggressiver, das kann sein, aber halt, also das ist schon vergleichbar
schon
mit
einer
EXC,
die damit
auf
fahren.
Jeden Fall. Das ja, ist nicht, was du jetzt sagst, eine EXC ist ja ein weich gebügeltes Ding und die TM ist ganz viel krasser. Also das ist schon vergleichbar, auf jeden Fall. Ne?
Aber gut, auch Betas, ne? Also man sieht immer wieder häufiger Betas und so, aber was man echt nicht unterschätzt, also KTM ist natürlich, der Markt ist groß, die Auswahl, ne? Also kannst du verschiedenste Hubraumklassen da nehmen, das, was dir zusagt, Zweitakt, Viertakt, ist alles zuverlässig. Jedes Problem ist bekannt, also wenn du ein Problem hast, kannst du googeln, du findest eine Lösung, ja. Ersatzteilversorgung ist da und leistbar.
Aber
Alter, bei meiner Honda... Bei meiner Transalp, die hat so einen Gasschieber mit so einem Membran oben und der wird langsam hart. Und dieser Gasschieber mit dem Membran, davon brauche ich zwei, weil ich einen Zweizylinder habe, kostet pro Stück 210 Euro.
Oh.
Für 410 Euro kaufe ich einen nagelneuen Kirin-Vergaser bei KTM.
Ja.
Oder genauso die Schraube zum Einstellen der Standgas. Die ist halt verrostet, da ist eine kleine Feder mit drin und so. 32 Euro.
Ich dachte,
das ist bei Honda KTM ist einfach völlig absurd. Und das hast du bei KTM nicht so. Denen ist schon bewusst, dass du Ersatzteile brauchst und so. Und da kannst du jetzt nicht irgendwie Apothekerpreise da.
Aber ich muss sagen, ich finde, die KTM-Preise sind immer, die sind random gefühlt. Also ja. Es gibt immer wieder Sachen, wo du dich auch fragst, hä, warum ist das jetzt so billig und warum ist das so teuer?
Ja, voll.
Und dann ist es auch, finde ich, so, ich weiß, als vor ein paar Jahren war das so, du hast beim Händler angerufen, hast gesagt, yo, ich brauche das und das Teil. Alles klar, am nächsten Tag war das Ding da. Spätestens am übernächsten Tag.
Mhm.
Und zumindest mein Händler, das ist inzwischen so, da rufst du an, der sagt dir so, puh, ey, bei dem Teil, ich kann dir nicht sagen, wann das kommt, keine Ahnung.
Ja, das
ich meine, klar,
schon.
Ne, ist auch vielleicht eine andere Zeit, in der man gerade einfach ist, aber
ist besser geworden. Also KTM hat sich ein neues Lager nochmal gebaut mit einem neuen System und hat ja dann diese ganzen Händler angedappt, ne, also hier KTM
manche mehr, manche
24
weniger.
Und so dergleichen.
Manche mehr und manche weniger.
Ja, aber inzwischen geht's eigentlich. Also wenn wir jetzt hier bei KTM Show 24 bestellen, dann ist die sitzt hier bei uns in Brandenburg. Das ist in zwei Tagen immer da.
Mhm.
Schon Tüte. Johann Ersatzteile bestellt, ne, so eine kleine Schraube. Drei Wochen, ne, habe ich jetzt gewartet. Da kam Teil aus China schneller. Direkt, also du kannst auch nicht bei Honda direkt bestellen. Es ist auch nicht so irgendwie... Diese typischen Adressen wie Neubert Racing oder so.
Ja, ist wie Suzuki, das ist auch immer so ganz...
Wie Suzuki kriegst du ja bei Neubert.
Ja, kriegst du alles bei Neubert.
Genau, aber Honda...
Ja, für 80 Euro mehr.
Ja, das ist verdammt teuer.
Bei Honda kriegst du es nur bei Parts Europe oder so CMS oder so heißt es.
Das sind so Seiten, wo mein Papa immer bestellt für seine XT500.
Ja, und dann hast du so Explosionszeichnungen in der Auflösung,
ja.
Wo du denkst, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das die Schraube oder...
Das sieht aus wie damals Matheunterricht, die Schwarz-Weiß-Kopien.
Aber die 500. Kopie der Kopie.
Ja, genau, ja, ja. Ja.
Mhm. Wollen wir mal ein Bike-Update machen oder so? Wer hat jetzt hier eigentlich welche Bikes? Weil Milan nicht.
Ja, bei mir ist gerade eher der Abverkauf. Bei mir wird alles, kommt alles
Milan
weg.
Macht Frühjahrsputz im Herbst.
Ist schon leer da. Also die Mito ist gerade noch in der Werkstatt, weil ich da noch die Bremsen überholen lasse, weil die Dichtringe auch so porös geworden sind über die Zeit, dass da einfach, das ist halt nichts, was ich dann guten Gewissens verkaufen kann. Ne? Ich habe das ganze Ding auf links gedreht, Motor neu, alles lackieren lassen. Und ich finde, gerade dann ist auch so eine Bremse irgendwie auch, also das ist ja auch relevant. Ich will das Ding noch nicht verkaufen, dann holt sich das nachher ein 16-Jähriger und fährt da wegen einer porösen Bremsdichtung irgendwo vor. Ne? Also das kann ich dann nicht. Ne? Und deswegen... Die ist so in den letzten Zügen, danach muss einmal nur noch TÜV drauf und dann kommt die weg. Ich habe sogar schon Interessenten, die standen mich bei halt da in der Werkstatt und ist einer vorbeigelaufen, hat gefragt, ob die zu verkaufen ist.
Ducati zu verkaufen?
ja. Nee, und das Geile ist, also der ist bei uns aus dem Ort von der Fahrschule, wo alle meine Kollegen ihren Führerschein gemacht haben. Und der will die sozusagen so just for fun holen. Und wenn jemand 125er macht, dann will der mit der Mito mitfahren. Ne? Also das war so seine Idee. Müssen wir gucken, ob wir da preislich zueinander kommen. Ja, aber das wäre auf jeden Fall witzig. Da würde ich die auch nochmal sehen. Das finde ich auch cool.
Ist was bei dir geplant eigentlich wieder? Du hattest ja auch 3 Tage Sebastian seine 500er im Harz.
Oh, 500er, hast du mal wieder mal schon geil.
Geschmäckle
ja.
bekommen?
Ja, habe ich. Also 500er wäre extrem geil. Muss aber auch sagen, dass ich sehr mit den 24er Modellen liebäugel, weil ich einfach auch nochmal glaube, dass das wirklich interessant wird. Ne? Sowohl vom Motor als auch natürlich wieder Chassis. Eine neue Design-Challenge, irgendwie da, sag ich mal, wie man das Dekor gut auch da zur Geltung kriegen kann. Und ja, doch, da hätte ich Bock drauf.
Die ist voll durchdacht, ne, die Karre, diese 23, also die gibt es ja jetzt schon als Motocross-Modelle.
Ja. Mhm.
Zum Beispiel ist bei denen so, wenn du die Achse rausziehst beim Hinterrad, dann fällt das Hinterrad nicht durch die Schwinge durch, weil die hat so eine Nut auf der Schwinge drauf und dann sitzt die quasi mit den Distanzhülsen da drauf.
Oh, ja. Perfekt,
und dann nimmst du es einfach raus. Und genauso packst du es einfach rein. Du musst nicht mit einer Hand irgendwie dieses Halten und durchstecken.
Ich hoffe, das wird auch mit den Supermoto-Felgen dann was.
Ja. Das ist halt einfach, du packst die in die Schwinge rein. Unten ist eine Nut, wo das Gefühl aufliegt quasi. Die ist auch nur so ein paar Millimeter, aber es reicht, ja. Und dann kannst du einfach die Achse durch. Die sind so durchdacht, die Dinger. Das ist so geil.
Ja, das, aber ich meine, das dauert halt auch noch eine ganze Zeit, ne, bis die rauskommen. Und
ja, Juni nächsten Jahres, ja.
War halt auch nochmal, ja, muss man schauen. Bis dahin, ich finde nach wie vor Tenere sehr geil. Also die 700er von Yamaha. Und ist auch, glaube ich, was bei mir gerade passen könnte.
Also wenn du jetzt eine Tenere beim Händler bestellst, dann kannst du die wahrscheinlich, da kannst du eher eine 24er EXC die holen.
Ja.
Die haben Vorlaufzeiten, das ist absurd.
Ich, bei sowas schaue ich einfach immer bei Mobile. Manche Händler haben halt irgendwo eine stehen und gut, da muss man vielleicht einen sauren Apfel beißen, mal weit fahren, das ist dann so. Ne? Aber die finde ich...
nicht mit meinem Auto, danke.
Die finde ich... die sind toll, also da könnte ich mir vorstellen, ich hätte auch Bock so auf so Touren und dann aber ein Zelt dabei, irgendwo in Norwegen draußen pennen und oder selbst hier mit so einer Tenere könnte ich auch mal tatsächlich in Hamburg zur Uni fahren oder so. Ne?
Kannst alles mal mit den Dingen.
Ja. Ja, oder ich könnte mal nach Berlin juckeln, so die Jungs besuchen, also das fände ich schon cool, hätte ich Bock drauf, genau, oder halt sonst 500er, um auch mal irgendwie auf einer Kartstrecke fahren zu können oder einfach mal im Harz fahren zu können oder irgendwie eine Abendrunde bei uns, das würde ich auch, das, da hätte ich wirklich auch Lust drauf.
Ja. Nick, wie schaut es bei dir aus? Also derzeit ist verkauft. DT.
Derzeit ist verkauft. DT ist jetzt nicht nur in den Startlöchern, sondern schon mittenmang drin. Ich habe tatsächlich eine Firma gefunden, mit der ich das zusammen mache. Und
mit welcher?
Ja, Yamaha. Schichtwerk.
Schichtwerk.
Nee. Schichtwerk sind, ich weiß nicht, ob vielleicht ein oder anderen von euch die Jungs noch kennen. Aber auf jeden Fall
ja,
Leute aus der Szene, zwei Dudes aus der Nähe von Münster oder Vechta, da die Ecke, die sich auf Cerakote, also das Keramikbeschichten von anfangs für die selbst halt irgendwie mal so ein Hebel beschichten, Bremse beschichten, also kam, haben die halt für sich halt angefangen. Und es hat sich in diesem Freundeskreis von denen halt so rumgesprochen, dass sie quasi nur noch für ihre Freunde da irgendwas beschichtet haben. Und jetzt ist es halt so weit, dass sie auch Kunden halt bedienen, die haben ein Gewerbe angemeldet. Haben dann eine sehr geile Halle auf dem Grundstück von dem einen von denen. Und ja, die meinten so, ey, DT-Motoren haben wir früher auch schon gemacht. So. Und der eine von den beiden ist Zweiradmechaniker-Meister sogar, glaube ich. Ja, und der meinte, ja, DT-Motor, den mache ich dir auch. Also der ist halt fertig. Ne?
Also jetzt nicht nur strahlen, sondern auch revidieren, oder was?
Revidieren, komplett revidieren. Und natürlich auch das Cerakote beschichten, den Motor in schwarz dann. Unter anderem war ich schon bei Pitch, hab den Rahmen, Schwinge und alles andere gepulvert.
Ich habe mal überlegt, ob ich meinen Rahmen Cerakote quasi.
Ja, das ist schwierig.
Der kann ja auch an der Luft trocknen, du kannst aber, es gibt auch ein paar Möglichkeiten oder so. Aber ich finde es halt, Cerakote ist ja geil, weil es ja diese gleiche Stabilität hat wie Pulverbeschichtung, ohne so fett aufzutragen wie
Pulver. Genau, 0,12 Millimeter tragen die nur auf.
Ja.
Ist halt geil für so Teile wie Bremse und so ein Kram, ne? Oder Hebel.
Ja. Er kann so Schrauben, alle Gewinde, das ist
ja, genau.
egal.
Das ist aber scheißegal. So, ja, und das ist halt der aktuelle Stand ist halt, dass die Jungs schon die kleinen Teile Cerakote beschichtet haben. Der Motor habe ich jetzt gestern, nee, heute Morgen eine Story gesehen. Da sitzen die heute schon dran, machen den Motor schon mal schwarz und dann gehen die Teile schon irgendwie zum ja, Austausch quasi, Kurbelwelle austauschen, Zylinder holen, all den ganzen Kram.
Wird die so der Traum eines 16-Jährigen oder baust du die so auf Original, blau, die wird, weiß?
Die wird Traum meines 16-Jährigen, ich tatsächlich. Also ich habe es ja weiß gar nicht mehr.
Ey, Digga, mach einfach ein Pimster-Dekor drauf.
Ja, das wäre wär der Traum
deines 16-Jährigen.
Rockstar. So wie es vorher war. Nee, ich mache ein anderes Dekor. Aber ich wollte es ja damals, habe ich es ja probiert mit Sprühfolie und so. Hm. Also auf ganz low budget, wie man halt so ist mit 17, 18. Und ja, den Traum, den ich damals hatte, wie ich es vor Augen hatte, noch in ein bisschen abgeänderter Version, mache ich jetzt. Und dann, ja, mein Traum ist ja immer noch, das Ding mal zu nullen, den Kilometerstand. Weil es ja
wie viele Kilometer fehlen da noch?
23.000. Bisschen weniger sogar noch.
Ja, dann musst du halt die 501 mal stehen lassen, ne? Und eine Saison derzeit, sag ich schon, den Tee machen.
Ja, also ey, wenn die gut läuft, dann ja, fahr ich damit zur Arbeit oder halt den ganzen Kram, ne?
Als 16-Jähriger schafft man auch irgendwie 23.000 in einen Sommer.
Ich hab 50.000 mit der drauf gehabt. Also ich bin 50.000 mit der selber gefahren.
Mann.
Ja, Alter, also ich bin in einer Woche 1.000 Kilometer gefahren. Und das war nur Arbeit und Schule. Und dann halt privat nach der Arbeit und Schule noch weitergefahren. Ne? Also ich habe da schon Kilometer drauf geschrubbt. Natürlich auch Kolben. Meine Eltern, lustigerweise, haben mir zum 23. Geburtstag so ein Mobile geschenkt. Mit all den DT-Kolben, die ich in der Zeit verbraten habe. Das waren an der Zahl 8, glaube ich. Ja. Und das muss ich nochmal aufhängen, ne? Aber krank, das ist halt schon geil. So Mobile mit all den Kolben. Da hat ein Kolben teilweise nur 200 Kilometer gehalten, weil irgendwie Nadellager gerissen ist. Produktionsfehler. Und dann einfach 200 Kilometer.
Ich bin dagegen so viel weniger Motorrad gefahren, ne?
Ich bin so viel heftig, Motorrad gefahren.
Ich bin auch viel gefahren, aber ich weiß nicht mehr, wie viel es dann wirklich war, letzten Endes damals mit 125er.
Ja, ich glaube, ich habe die mit 23.000 Kilometern gekauft, die DT. Und die hat jetzt 78 oder so. 77, irgendwie so.
Das ist krank.
Und deswegen, also einmal will ich das Ding nullen, dass der Tacho auf null geht, weil analoger Tacho ja nur bis 99.999 geht bei dem.
Macht da wie Dilo mit einer Bohrmaschine einfach an die Tacho.
Ja, genau. Nee,
ich so drehe nur zurück.
Krimineller bin ich nicht.
Zurück. Nee. Oh, sorry. Ich drehe nur weiter, ja.
Das ist so aktueller DT-Stand. Und ich glaube, ich brauche kein anderes, weiteres Motorrad. Im Moment nicht.
Also das ist noch die 501 natürlich.
Ja, genau, 501. Natürlich, klar, ja. Die werde ich jetzt noch weitermachen, also noch ein paar mehr Sachen dran basteln, umpulvern, Cerakot beschichten lassen, alles.
Okay, das kommt jetzt. Also geht noch so viel oder wie?
Klar, bisschen was geht noch.
Aber so fahrtechnisch und so bist du einfach zufrieden, das Ding läuft einfach. Und
perfekt, wirklich. Ja. Ich kann mir kein besseres Motorrad vorstellen. Das habe ich erst wieder realisiert, als ich im Erzgebirgsring war, den ganzen Tag da Strecke geballert bin. Und da waren halt viele Leute, die halt eine Stock-Supermoto haben, so für die Strecke, eine FS oder so. Ja, und die waren dann so, oh ja, geil, die haben dann halt angefangen irgendwie Bier zu trinken oder so oder Pfeife zu rauchen und ich war so, oh, Wörter sieht noch gut aus, hab mein Kennzeichen rangeklickt mit meinem Schnellverschluss da. Ja, Jungs, ich bin nochmal kurz unterwegs, Erzgebirge, auch sauschön zum Motorrad fahren und bin dann da nochmal die Gegend abgefahren und dann bin ich wieder zurückgekommen und war so richtig so, geil, Alter.
So was haben wir für geil.
Motorrad? Die Buhnen sind nicht komfortabel, das will man nicht sagen. Stimmt. Aber es macht einfach so viel Spaß, die zu fahren, dass du darüber hinwegsiehst. Es geht mit der 300er so. Ich könnte immer jeden Tag mit der 300er fahren. Das ist immer entertaining, immer lustig, immer was Besonderes. Das Einzige
bei der Sitzbank, was ich hatte,
diese rutschige. Ne?
Ja. Und dann habe ich sie ja in Hamburg machen lassen.
Das ist wirklich nicht gut.
Mit einem geilen Anti-Rutsch-Stoff, was auch immer das ist. Ja, und seitdem. Also mich kriegst du eigentlich nicht mehr runter von der Karre.
Das passt auch wieder zum Klettverschluss dann, ne?
Zum was muss dann?
Du sagst ja mit dem Klettverschluss auf die Dings und dann sagt Nick, mich kriegt man nicht mehr runter.
Ja.
Ich stelle mir gerade vor, wie der da drauf
klettert.
Ja. Also das fand ich immer, also das gibt dir so eine DRZ halt nicht. Das ist halt immer so ein bisschen nostalgisch, so hahaha, halt DRZ so. Mhm. Also kickt dich halt irgendwie nicht so, wie mich die 300
kickt. Ich bin ja auch nochmal DRZ gefahren, den Abend, bevor ich sie weggegeben habe.
Mhm.
Da bin ich bin sie nochmal waschen gefahren, so auf alte Zeiten mäßig.
Kurz und gekuschelt noch mit der.
Da muss ich sagen, Alter, bequem wie eine Couch, ne?
Ja.
Das ist halt echt, das war nochmal anderes, ist auch anderes Fahren. Es ist zwar Supermoto, aber es ist irgendwie so ein entschleunigendes Supermoto. Ja. Da habe ich nicht das Verlangen gehabt, jetzt mal aufs Hinterrad und los, sondern es war halt einfach so Touren-Supermoto fahren mäßig. Ja,
durch die Gegend rollen. So.
Genau.
Aber dann finde ich auch immer, dann ist immer so, dann macht Spaß, weil du Motorrad fährst.
Genau.
Nicht, aber also EXC, FE macht Spaß, EXC und FE zu fahren. So.
Genau.
Das ist was Besonderes. Und DRZ ist eher so wie, ah, ich fahre Motorrad. So, so ein Verhältnis habe ich ja zu meiner Transalp, die ich ja habe. So.
Genau, ja.
So, es macht halt null Spaß, die Bude zu fahren. So, wenn ich die gerade sehe, es muss halt wirklich so, wenn ich zu meinen Eltern fahre, so, ich könnte die Alp nehmen, das wäre so vernünftig. Ja, ich könnte die EXC nehmen, macht Spaß.
Ja, genau. Aber,
so. Dilo. DRZ all the way, the only one.
Ich sehe schon die Podcast-Folge 2026 oder so und Moped-Update, ja, Dilo, DRZ.
Ja, ey, fast auch immer noch zu meinem Fahrprofil. Also jetzt gerade verschiebt sich ja viel in TED-Fahren, Touren-Fahren, alles auf dem Bike mithaben, mit den Jungs campen gehen und so Strecke machen. Und dafür passt die DRZ einfach immer noch. So.
Ist einfach ein Allrounder.
Ja, ja, also sie kann auch halt alles, aber nichts gut. So ist es einfach.
Würdest du dir nochmal gerade für Ted dir einen anderen Radsatz holen, so wie Timon? Also 21 Zoll vorne und hinten die 18 Zoll?
Habe ich schon da.
Hast du schon da? Warum fährst du nicht damit? Weil ich finde das richtig scheiße.
Habe ich jetzt geplant für den Winter tatsächlich. Also der Radsatz ist, also ich würde den gern am liebsten auch schwarz haben, so richtig wie diese neuen DRZS aus Amerika zum Beispiel, ne? Die sehen richtig schnieke aus. Mit einem schwarzen.
Halt, mein Felgensatz, also Enduro-Felgensatz in der XC ist ja auch schwarz XC.
Ja, genau, ne? Aber bei der DRZ kennen wir das ja aus Europa hier nicht, dass die so nice aussehen.
Nee, die sind immer Alu, ne?
Ja, genau. Und den ich jetzt habe, den habe ich auch von jemandem, der hier sitzt.
Meine DRZ-Teile einfach sind so in diesem Freundeskreis geblieben. Ist so gut.
Auf jeden Fall, der ist jetzt nicht so schön. Den will ich irgendwann mal richtig schick machen. Aber vorher wollte ich den jetzt diesen Winter einfach mal drauf machen, mir Reifen besorgen und einfach mal die DRZ als Enduro fahren.
Also gerade Ted, ey, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ne? Wir sind ja auch so den ganzen Winter Enduro gefahren. Also ich mit deiner 300er nur Enduro gefahren. Steck einfach die 17 Zoller rein und fahr so das erstmal wieder Straße, aha. Und dann, oh, fahr einen Feldweg und nehmen so, was ist das für ein Dreck, Alter? Das macht gar keinen Spaß. Ja. Also jeder Stein, der liegt, nimmt dieses 17 Zollrad. Also das 17 Zollrad ist einfach zu klein.
Ja.
Und das 21 Zollrad ist so groß, dass es über vieles rüber hinweg rollt und ein bisschen stabiler ist und so. Das macht so einen Unterschied, also.
Ja, safe. Das ist halt auch geplant, ne? Aber es ist halt einfach für, wir waren noch ein paar Mal, wir waren auf dem Harzring. Bei uns in M auf der Strecke, da bin ich auch so noch ein bisschen krasser quasi. Ich bin zur Strecke hingefahren auf der DRZ.
Das ist geil, ja.
Hab Spiegel abgemacht, bin ein paar Turns gefahren und wieder zurückgefahren. So.
Und hast dich auf die Fresse gelegt?
Nee, das war am Harzring.
Ah, oh.
Wir hatten ja nochmal überlegt, mal Templin nochmal fahren. Dann ist halt ins Wasser gefallen, ne? Aber ich hatte ja damals nicht mehr Urlaub gehabt, aber meine Idee wäre so, also es hätte fast geklappt, dass ich einen Kunden habe, wo ich mein Werkzeug lassen kann. Dann hätte ich den Donnerstag, wäre ich früh um 6 halt mit der EXC zum Kunden gefahren, hätte meine Arbeit machen können und wäre dann um 12, 13 Uhr abgehauen und wäre dann nach Templin gefahren. Dann hätte irgendwer meine Schutzlenkung bei gehabt, dann wäre ich Templin gefahren und dann wäre ich mit der EXC nach Hause gefahren. So, einfach nur um zu proven, dass es geht. So nach dem Motto, hier EXC 300 der Beste, neue DRZ. So. Kannst alles machen, kannst du Arbeit mitfahren, kannst du zum Ring mitfahren, kannst auf dem Ring fahren und wieder
nach Hause. Tatsächlich, 300er habe ich auch immer noch so ein bisschen Bock drauf. Aber ich
kenne da einen, der verkauft bei einer.
Ja, mach mal ein Preisschild dran, das ist ja auch wieder.
Ja, genau. Wenn so eine lila DRZ schon 6 kostet, dann ist eine lila Husaberg auf jeden Fall teurer, ne?
Schon.
Die Leute müssen erstmal wissen, dass es Husaberg gibt.
Ja, besonders ist immer teuer. Selten.
Nachfrage ist gering.
4 CS-Fahrwerk.
Ja, da, also 4 CS-Fahrwerk, da spricht keiner Gutes drüber, Milan.
Doch, das ist gut.
Ich fand das Fahrwerk auch geil, als ich die gefahren bin.
Also das VCS ist auf jeden Fall besser als das.
Hattest du das umgebaut auf Supermoto?
Nö.
Und ich war verliebt, als ich die Karre gefahren habe, war ich verliebt.
Ich finde es zu weich, also viele Leute finden es auch zu weich. Deswegen gibt es ja, die Gabel gab es ja auch nur so 2-3 Jahre. Die gab es in den Six Days Modellen.
Weil sie besonders ist. Besonders gut.
Genau, wir lassen es dabei. Die Gabel ist besonders 4CS.
Ja, nee, also ich kann da jetzt eigentlich nichts Negatives drüber sagen.
Ja gut, die ist ja auch nur 200 Kilometer gelaufen.
Ja, die hat ja immer noch den ersten Tank nach Einfahren.
Ja, irgendwie ist da Zeitpunkt verpasst, das Ding zu verkaufen, wo es...
wo sie TÜV hatte.
Einfach, ich habe die jetzt schon zu lange, die steht zu lange bei mir, ohne dass ich damit fahre. Das ist richtig so ein Ding, das werden vielleicht einige kennen, wenn du halt irgendwann, die Zeit ist einfach vorbei Und dann steht das Ding. Und auf einmal dann steht es ein Monat, zwei Monate, ein Jahr, zwei Jahre. Das
hatte ich jetzt vier Monate mit meinem BMW, aber ich habe mir jetzt rausgeholt, sauber gemacht und jetzt Beziehung wieder da.
Ja, nee,
das hatte ich nur 11 Monate mit euch hier in diesem Podcast.
Ja, genau.
Ich habe das ja ein paar Mal
wir alle
probiert,
glaube ich.
Ja. Ich muss sagen, dass die Berg bei mir wirklich ganz stark darunter gelitten hat, dass ich die 500er hatte und dass sie einfach viel besser zu fahren war.
Ja,
und danach,
meine DRZ-Beziehung.
Ja, und danach war die 300er.
Deswegen kaufe ich kein neues Motorrad.
Ja, Digga, wenn du dir eine EXC zulegst.
Ja, ich würde mir auch eine Tenere holen oder wenn irgendwas Geileres kommt, 94 oder so, ist ja auch schon irgendwie in Überlegungen.
94?
Ja, es gibt schon Adventure 94 Konzepte, ich glaube, ich weiß nicht, war das Gas? Es gab schon so Rumor-technisch Sachen. Nee, das war sogar safe. 94
Ach so,
Gas.
Ja, aber ich weiß nicht, was das für ein Motor wird.
Ja, aber also ich würde mir sowas kaufen, ich würde mir auf gar keinen Fall mehr eine EXC kaufen, weil das passt einfach nicht mehr in mein Fahrprofil. Und deswegen,
Für Ted.
Für Ted, genau.
Ich habe eigentlich auch nur ein Motorrad gekauft für Ted. Also meine Situation, warte mal, jetzt muss ich auch mal nachdenken. Also ich habe die DRZ an, nicht Dilo verkauft, aber ich habe sie verkauft. Habe mir davon eine 2007er SX 250 gekauft, ja, genau. Die in viel zu gutem Zustand war. Also die war ja viel zu gut gewesen.
Die sah aus wie aus dem Laden einfach.
Ey, wirklich. Und habe die dann verkauft im Februar an einen Ukrainer.
Krass.
Hatte ich das mal erzählt?
Nee.
Habe ich inseriert und dann ist lange Zeit gar nichts passiert. Also der Kolben war neu, ich hatte Rechnung, ich konnte alles nachweisen, habe auch reingeschrieben, wenn ihr vorbeikommt, wir machen Krümmer ab, ihr könnt reingucken, Luftfilter nochmal extra gereinigt und sie stand tipptopp da, ne? Und wenn du eine günstige Motocross-Karre willst, dann kriegst du eigentlich für 3 auch nur Schrott oder so. Ja. Und darunter ist recht, die Stache raus und ich dachte mir, ich muss den Preis nicht anheben. Ich stand für 3,3 drin, ne? Und dann hat sich dann irgendwer eine Frau bei mir gemeldet und wir hatten Interesse, könnten wir heute noch? Ich so, ja, doch. Und dann, nee, schaffen wir nicht. Können wir Dienstag? Ja, gerne. Also ist ja auch Winter gewesen, wo kalt und so. Und ja, dann telefonieren wir, dann gibst du mir die Adresse. Sie hat Deutsch geschrieben, Interesse erkundet, vernünftig geschrieben und hat dann so, ja, ich bin's hier wegen Adresse. Ich habe ihr die Adresse gegeben. Und dann meinte sie, okay, dann würde dann von mir ein Arbeitskollege und ein Ukrainer vorbeikommen. Ich so, das jetzt von, also ich habe jetzt keine Vorteile gegenüber Ukrainer, wir haben Freunde in der Familie und so. Ich so, ja, was ist denn das für eine Konstellation, warum kommst du nicht vorbei? Na, für mich ist das Motorrad nicht, ich vermittle nur. Ich so, ach, scheiße, Zeiger hat meine Adresse ja schon gegeben, weil ist ja auch immer, da ist die Halle mit den anderen Motorrädern, ja, klar, und da bin ich mal ganz jetzt vorsichtig schon. Und so gewesen und so. Und ich habe das dann so gedreht, dass ich gesagt habe, ja, also ich hole das Motorrad bei uns aus, bei meinen Eltern, die stehen nicht in Brandenburg, aber da könnt ihr die nicht Probe fahren. Die fahren wir nach Berlin, da auf den Gelände der Kanzlei, da könnt ihr die Probe fahren. So, ich hol die aber extra und so und kommt auch wirklich. Und schickt mir nochmal bitte eine Kopie von deinem Perso und so. Und das, die Kopie kam dann nicht. Dann hat dann irgendwer anders mich angerufen. Ja, ich fahre jetzt hier los mit den Ukrainer. Wir sind dann und dann da. Und dann kamen die 1,5 Stunden zu spät. Ich habe mein Vater das erzählt, der war nur durch Zufall da gewesen. Der meinte auch so, okay, dann bleib ich nochmal länger. Dann stand ich mit meinem Vater da halt mitten im Februar im Winter im Dunkeln auf dem Hof und haben auf den gewartet.
Ja, Papa. Der kleine Martin möchte sein Motorrad verkaufen.
Das ist mein Sohn, der verkauft das Motorrad übrigens.
So, aber ja, es war wirklich, ich habe auch zu gesagt, so, weil ich dann auch so anfing mit Perso-Kopie und allem drum und dran, wo mich jetzt wenigstens, hey, was du von Konstrukte hier gerade gebaut hast und so, das ist einfach, wirkt einfach unseriös, was soll ich dir sagen? Der Ukrainer, der kann kein Deutsch sprechen und hä? Das ist so. Ich war kurz davor zu sagen, ja, alles klar, dann kommt ihr vorbei und dann steht dann halt da irgendwer, aber nicht ich. Yeah. Also, ich bin dann auch nicht da, sondern das ist ein Arbeitskollege von mir und
der hat eine Freundin, und ein Syrer. Dessen Motorrad ist das.
Ja,
und aber Syrer, die spricht kein Deutsch.
Ja, das ein Arbeitskollege und ein Syrer stehen da von mir, aber der Syrer verkauft das Motorrad natürlich. Und dann kam die halt nach 1,5 Stunden zu spät, ne? Der Ukrainer konnte gar kein Deutsch, hat sich das Motorrad so angeguckt, er meinte, er hat zwar einen zu Hause, er hat auch so ein bisschen gefragt und er meinte auch so, er ist zum Arbeiten gerade da an so einer Hühnerfarm, aber er geht jetzt auch nicht mehr zurück, er bleibt in Deutschland, Familie hat gesagt, kommst hier nicht zurück. Wenn der nach Hause geht, dann wird er eingezogen, Krieg, ne? Und die Familie hat gesagt, bleib in Deutschland, hab da ein schönes Leben. Und dann wollte er sich einen Motorrad kaufen, damit er auch sich ablenken kann und so. Ich habe das alles verstanden und der Arbeitskollege, es waren auch vernünftige Leute, aber am Telefon wirkte das so. Und dann haben wir so ein bisschen gehandelt und so. Der Ukrainer stand die ganze Zeit zu dem, mein Vater die ganze Zeit so, oh, fahr doch nochmal. Der Vater hat den ganze Zeit den Hof da hoch und runter fahren lassen. Meine Nachbarn standen schon alle am Fenster schon so, muss das sein, weil war eine SX mit einem Shorty FMF gewesen, war schweinelaut. Und wir fragen, ja komm, wir fahren nochmal, und so ungefähr hier. Und dann hatten die auch so gehandelt, so, ja, ich würde dir 3 geben, so. Ich sage, nee, 3. Das ist eine Verhandlungsbasis. Ich so, ja, aber ihr kam halt 1,5 Stunden zu spät. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich jetzt mit euch handeln soll, ganz ehrlich. Ja. Warum ging die für 3 weg?
Also ja, ich wäre halt zu weich dafür. Ne? Also halt
ich war so pissed. Ich hasse es, wenn Leute zu spät kommen. Mein Vater auch. Wir standen da bei 5 Grad im Dunkeln auf dem Hof, weil wir haben ja dieses Konstrukt gebaut. Ich habe die mit einem Anhänger geholt. Wir haben den Anhänger da so hingestellt mit der Rampe und die Spanngurte. Und ich war extra eine 3/4 Stunde zu früh, weil ich Angst hatte, die sind zu früh da. Und dann hole ich sie letzten Endes doch aus der Garage, wo die anderen Bikes drin stehen.
Ja. War bei uns ja ganz witzig. Also es war offensichtlich bei der XCW das erste Motorrad, was er gekauft hat. Und dann hat der Vater auch so gesagt, so, ja, dann sag mal jetzt was zum Preis. Ne? Der Vater hat sich dann auch total zurückgehalten. Und dann stand er da und ist also ein bisschen rumgelaufen und hat geguckt, aber hat halt nichts gesagt die ganze Zeit. Ne? Und ich habe auch nur so gemerkt, oh, das hat mir schon richtig leid, weil ich dachte so, boah, der hat bestimmt gerade irgendwie total den Stress und dann drückt er gleich so 50 Euro unterm Preis raus. Und dann habe ich ihm halt auch irgendwann nur so die Worte in den Mund gelegt und gesagt, fang doch mal damit an.
Ja.
Also sag mal das.
Milan, der Erzieher.
So. Nein, der Coach, der Verkaufscoach, komm in die Gruppe.
Ja, wirklich. Es tat mir einfach irgendwie, also ich konnte mir das dann schlecht angucken. So. Und dann habe ich auch nur, habe ich gesagt, also ich hätte an deiner Stelle jetzt mal damit angefangen. So und dann, ja.
Also hast du dir dein eigenes Motorrad schlecht geredet.
Ja.
Und es dann für einen geringeren Preis verkauft.
Ja.
Es war etwas Puffer im Preis drin.
Und da Kammerpunkte gesammelt.
Ja.
Ach, weiß nicht, also da, ja, keine Ahnung. Aber es war auch so eine Verhandlungssituation. Aber klar, generell ist es immer komisch, wenn dann schon jemand anders mit dir kommuniziert und dann kommt einfach wer anders. Das ist halt immer so shady und gerade bei Motorradsachen hat auch jeder ja schon mal davon gehört, dass halt dann auf einer Probefahrt das Ding geklaut wird oder so.
Ja, genau.
Ich bin da auch sehr vorsichtig, wenn ich Leute zu mir nach Hause einlade. Eigentlich mache ich das nie, sondern ich treffe mich immer mit denen woanders auf dem Privatgelände, wo die fahren können.
Auf einem Parkplatz ohne Licht.
Oder halt Tankstelle, so dumm wie es klingt, da sind halt Kameras. Da kannst du auch mal so einen Geldschein mal eben prüfen lassen, ob das funktioniert. Jeden Geldschein
in die Kamera zeigen.
Ey, ihr lacht.
Das hast du schon gemacht? Du hast einen Motorrad verkauft an einer Tankstelle?
Ja, ich bin auf jeden Fall schon mal dahin gefahren und habe Geld testen lassen.
Ja, ein Kumpel von mir hat nämlich ein Motorrad verkauft, ist zum Bankautomaten, hat das Geld einzulassen, Konto gesperrt, weil Falschgeld.
Ja,
safe. Ja, wir hatten noch einen Stift bei gehabt und der Typ war völlig amazed. Also der Ukrainer konnte halt kein Deutsch sprechen, das war voll schwierig. Und wir haben uns auch schlecht gefühlt, weil der jetzt nicht so kundtun konnte, was er. Wir haben ja ukrainische Freunde. Und dann haben wir halt den angerufen, hier, Servislav, immer zu, hier ist ein der fährt auch Motorrad. Ja. Hier guckt sich gerade ein junger Ukrainer gerade meine KTM an und Servislav so, ist die scheiße oder ist die in Ordnung? So, die ist super da, da kann er nichts sagen eigentlich. Und so, oh gut, ich muss es ja wissen. Der Typ kann halt auch übelst handeln und hat früher auch immer Autos verkauft und so ein Scheiß und dann haben die sich auf Ukraine nicht begrüßt und dann ist er sofort aufgeblüht, sofort gequatscht, also wie wenn jemand bei uns...
Was da krass ist, ist Google Translator. Du kannst ja mit Google Übersetzer einfach ein Gespräch führen und wir haben das zum Beispiel, ich war in Holland im Urlaub, bin da mit dem Wohnmobil rumgefahren und auch nochmal eine andere wilde Story, in Holland gibt es ja so Brownies and Downies Läden, wo halt der Name ist schon edgy. Und ich dachte auch erst so, das gäbe es halt in Deutschland nicht. Ne? Aber das sind halt Läden, wo halt einfach besonders Leute mit Down-Syndrom inkludiert werden und da halt den Service machen und so. Und ich
die Brownies machen.
Ich bin halt von hingegangen und hab das halt einfach mal gemacht.
Nick hat so viele Sprüche im Kopf und reißt sie gerade zusammen.
Nick darf nicht.
Da gibt's auch so
Nick hat jetzt Sendepause. Ich zieh mal eben den Stecker. Hat das halt gemacht und dann kam halt auch einer zu uns, die stand schon vorher mal am Tisch und hat sich halt mit den Leuten auch gerne unterhalten und hat sie halt was gefragt und natürlich war da eine Sprachbarriere da. So, und dann habe ich halt das mit Google Translator übersetzt, die hat das sofort gecheckt, hat sich dann sich einfach auch total gefreut, dass diese Sprachbarriere eben nicht mehr da ist und die hat das dann auch so Spaß gemacht, dass wir uns nachher da 15 Minuten unterhalten haben, bis irgendwann dann halt eine von den Mitarbeitern rauskam, die das so ein bisschen kontrollieren. Und die hat dann halt die so zur Seite gezogen und hat auch gesagt, ja, jetzt bräuchten wir wieder deine Hilfe langsam. Und Also ich bin nachher auch noch extra nach vorne, um zu schauen, dass sie jetzt keine Probleme kriegt, weil das ging ja auch voll, auch von uns aus, dadurch, dass wir das ja mit dem Translator gemacht haben. Das war ja auch super lieb von ihr. Also es war, das einfach nur, um das zu checken. Und die hat auch nur gesagt, ach, die macht das ganz häufig, die verquatscht sich gerne und dann vergisst sie auch, dass wir die eigentlich gerade vielleicht brauchen könnten. Ne?
Ja, für den Jungen war es ja auch gerade, also es war die erste oder zweite Woche im Ukraine-Krieg, ne? Mhm. So, und dann war auch teilweise der Kontakt zur Familie abgebrochen und dann sprichst du halt wieder mit einem Ukrainer, der gleich fragt, so, kommst du her, wo ist deine Familie, wie geht's deiner Familie, was machst du jetzt so? Mhm. Und auf einmal bist du halt nicht mehr allein in diesem fremden Land, sondern hast dann noch jemand, der mit dem mal kurz ukrainisch quatschen kann und dann noch so hast du einfach nur gefragt, das Motorrad ist super und dann er sagt, das Motorrad ist super. Also wir haben endlich nur über eine Klick gesprochen oder so. Er wird es kaufen und so. Mhm. Aber das dazu.
Okay.
Cut. Wir machen eine Pause. Pizza-Pause.
Pizza-Pause.
Pizza-Pause
machen, okay, kurze Werbeunterbrechung von unserem Sponsor.
Motorradersatzteile 24.
Nicht mehr.
Oh, das wird gecuttet.
Schwierig. Schau mal bei HW Cardo mal vorbei. Der Chef macht bestimmt auch bald wieder auf. Und irgendwann sagt er Pizza-Pause.
Das ist ja schon cool.
Wo waren wir? Motorräder. Hier, Motorräder. Ich habe auch welche.
Motorräder.
Ich habe Motorräder.
Stimmt.
Zwei. Ein EXC300, besagte, geliebte. Und da dachte ich mir, okay, meinen Horizont mal jetzt erweitern. Ich bin alt geworden, vor allen Dingen auch. Ich muss jetzt mir mal was holen, was mein Alter gerecht
geworden?
Wird.
Geworden?
Ich werde mal alter, aber geworden bin ich schon alt vor ganz langer Zeit.
Und Martin könnte eigentlich mein Vater sein.
Boah, jetzt sind's aber. Sip könnte unser Vater sein.
Ja. Nee.
Doch, Sip ist auch schon alter Sack.
Ja, Martin, deiner nicht, aber unser.
Ja. Vor allem, weil mein Vater mir immer in den Ohren liegt, kauf dir doch mal so eine Reise und du reise doch mal so richtig. Fahr mal weg und so, musst du mal, ne?
Weg mit dir.
Ja, musst du mal die große, weite Welt sehen, nicht mal nur Berlin und Brandenburg. Hamburg.
Und Brandenburg.
Berlin und Brandenburg. Und grundsätzlich habe ich auch darauf Bock. Ich habe aber eigentlich gar keinen Bock, weil ich hatte ja schon mal so eine Suzuki SV und bin mit der auch gereist, aber halt nur Straße. Geklingelt, aber.
Ja, ist mir egal.
San Melino.
Sag ich ja. Nein, war ein Spaß. Meinst du, ist mir. Ja, okay, dann kurz raus.
Aber ich wollte halt nicht mehr mal wie reisen, Straße fahren, weil ich ja schon letztes Jahr mit der DRZ mal so TET gefahren bin, also Trans-European Trail. Und ich habe mir so, das ist ja eigentlich geilste, weil es geht ja auch, es sind ja Routen komplett durch Europa. Die Routen sind eigentlich auch mal geil, weil du fährst ja nie Hauptstraßen, nie Hauptrouten oder so. Du fährst immer durch so kleine Dörfer, du siehst mehr vom Land als diese klassischen, gibt ja auch so schön geführte Bundesstraßen und so. Nee, fährst du nicht.
Die sind auch langweilig.
Cool. Also ich kannte das vorher auch gar nicht. Ich habe das erst durch dich tatsächlich kennengelernt.
Ich habe es durch Dewe kennengelernt, Tatsache.
Ja.
Ich kannte das auch nicht vorher.
Ja. Und ich habe es durch Philipp kennengelernt. Shoutout an den. Ja.
Wollen wir jetzt noch Philipp anrufen und fragen, wo er das
genau.
hat? Ja, meine Handys übertragen gerade die Daten, aber sonst
stressig.
Ja, aber das ist auf, also ich finde es auch sehr cool. Ich finde es auch cool, dass es sowas gibt. Und mich würde mal interessieren, wie viele Leute da so lang fahren, also wie frequentiert das ist. Weil viele? Ich glaube, wenn das echt so richtig also, voll?
Ich habe bis jetzt auf jeder TED Leute getroffen, die auch die TED fahren. Und das finde ich schon, also voll auf geil, den Routen schon echt geil.
Weil dass es funktioniert, dass da halt keine Anwohner kommen und sagen, ey, jetzt ist aber mal gut hier mit Feldwegballern.
Also man muss sagen, also TED ist ja erstmal für die meisten Leute doch greifbar, wenn es TED Deutschland geht. Das ist ja eine Route, die geht ja wirklich bei Dilo so los, Höhe Nordhorn, geht die dann einmal über Hamburg rüber und wieder nach Polen. So, und dieses Stück zwischen Fürstenberg, also der erste Ort in Brandenburg und Polen, dieses Stück bin ich schon oft gefahren. Und es ist auch eigentlich eine gute Repräsentation vom TED quasi. Es ist wirklich Offroad. Und es sind auch wirklich offizielle Straßen. Also da kann ja auch keiner was. Das hatte auch, ich warte mal zu Olli gesagt, hey, musst du mal mitkommen und so. Und der konnte es auch nicht glauben. Ich sage, nee, es sind öffentliche Straßen. Wenn der TED beginnt, dann stehst du vor so einem Waldweg, der ausgewaschen ist, der zerschossen ist, der kaputt ist. Und da ist einfach ein gelbes Schild, was zu dem Ort führt, wo du jetzt hinfährst. Und daneben ist ein Straßenschild, wie dieser Weg heißt. Das sind alles offizielle Straßen. Da kann hier keiner was. Oder kannst du den ganzen Tag lang fahren.
Ist halt immer der... ist halt immer auch unterschiedlich. Wir sind ja... Also ich bin... Die erste Tät, die ich gefahren bin, war eigentlich kurz mal Holland. Dann mussten wir die damals abbrechen wegen Corona, weil Lockdown und wir durften nicht mehr im Land bleiben. Sind wir nachts noch wieder nach Deutschland gefahren. Ganz wilde Aktion. Dann, als wir mal den Brabcast hier aufgenommen haben, waren meine Jungs schon in Holland und sind
den nördlichen Teil gefahren. Hier bin ich tatsächlich noch nicht gefahren. Und dann sind wir genau ungefähr vor einem Jahr TED Deutschland gefahren. Und zwar komplett. Bis auf den Teil, der nachher Transfer nach Dänemark hochgeht.
Ja.
Über Fehmarn oder so. Und im Westen, also im Nordwesten, also TED Deutschland geht sowieso Nordwesten nach Nordosten. Und Nordwesten ist langweilig. Also da hast du mal wirklich nur so kleine Wege oder so. Du fährst nicht durch den Wald. Das ist...
Du hast meiste Zeit Asphaltstraßen, die ein bisschen schlechteren Zustand
haben. Ja, und ein paar lose Wege, aber im Osten wird es halt echt interessant. Also das ist auch krass, wie du da teilweise dann in Dörfer kommst, wo...
Die mitten im Wald sind.
Ja, und auch wo keine Straßen sind, wo nur so Kieswege sind. Also das sieht aus wie Russland.
Das habe ich auch, genau, ich habe das so Olli gesagt, du kannst es dir nicht vorstellen. Du kommst in den Ort, da sind normale Häuser, da ist abgesperrt, da ist ihr Zaun. Und da ist die zerschossenste Straße, sieht aus wirklich wie Hinterland Russland.
Ist so Osteuropa wirklich einfach.
Oder aus Jugoslawien oder so. Also nur, dass die Häuser offensichtlich deutsch sind und so.
Und also meine Familie kommt, die mütterliche Seite kommt aus Mecklenburg-Vorpommern. Ich kenne schon diese Dörfer, diese klassischen kleinen Ostdörfer, so Mecklenburgische Seenplatte, kennt man ja. Aber da sind wirklich Dinger. Das sieht aus, das sind die Strom, also klar, Strom hängt da oft noch eben über der Erde, aber
meinst du die am
so
Internet?
Richtig. Ranzig teilweise, was?
Meinst du die am Internet?
Die haben da LTE, ja. So kriegen die, glaube ich, Internet.
Crazy.
Ja, auf jeden Fall, das ist echt heftig. Aber da ist es halt auch super interessant.
Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass es sowas gibt quasi oder so. Das sind wirklich Ortschaften mitten im Wald, 5 bis 10 Häuser, keine asphaltierte Straße hin. Und wenn du bei Amazon bestellst, dann fährt der Amazon-Bote ja den TED da lang quasi.
Ja, genau.
Alter.
Auch auf so einer Enduro, der ballert dann mit so einem, diese Eat Happy Kanister, die man hinten dann drauf hat, damit ballert der da lang. Nee,
Und es ist so, du hattest ja gefragt, trifft man oft Leute? Also, ich habe jetzt, glaube ich habe so gute 3000 Kilometer TED hinter mir in verschiedensten Ländern und ich glaube, ich kann an einer Hand abzählen, wie viele Leute ich gesehen habe. Ich habe 2 in Polen gesehen, aber ich glaube, die sind auch einfach nur zufällig da lang gefahren. Also, ich habe einen in Deutschland
gesehen. Das waren die Amazon-Lieferanten.
Genau. Ich habe einen in Deutschland gesehen. 2 in Holland.
Du bist ja alleine gefahren. Hast du dann gar keinen Schiss, dass wenn du dich, sag ich mal, so abpackst, dass du vielleicht bewusstlos bist oder so, dich findet ja keiner.
Das ist mir ja da passiert, als wir damals letzten Sommer hier saßen, ist das ja passiert, dass ich mit der DRZ mich so abgemaut habe, dass ich so voll in so eine Pfütze eingeschlagen bin und dann hätte ich das Bewusstsein verloren. Ja, alles, was man da sagen kann, ist ja eigentlich, dass du, wenn du alleine fährst, immer möglichst kalkuliert fährst, also keine dumme Scheiße machst oder so. Weil für mich war auch immer, das ist bis... Heute mit mir bei TED, also ich bin jetzt, um noch mehr Kontext zu geben, ich bin jetzt Deutschland gefahren, Ostdeutschland, Polen, ein gutes Stück bin ich schon gefahren, Niederlande und bin dann nochmal jetzt im Sommer eine komplette Woche Niederlande, Belgien und viel Frankreich gefahren, TED. So,
geil.
Das war das meiste quasi.
Bike Life, Baby.
Und ich muss mich
nicht Bike Life
komplett. Und ich muss mich immer zusammenreißen. Also für mich ist jedes Mal. Wenn ich mein Handy sehe und ich fahre, du fährst da so einer blauen Linie hinterher quasi. Du feuerst da lang mit 80 über so einen Schotterweg und weißt so, okay, in 300 Meter müsste jetzt irgendwie so einen linksen einbiegen. Und dann siehst du so grob, da geht links Weg. Und dann hämmerst du volle Eisen rum und
Rallye-Feeling.
Und du fährst die ganze Zeit so zickzack durch die Landschaft. Und in Frankreich fährst du dann wieder auf die Straßen, fährst du richtig geschlungen. Also es sieht immer aus wie Harz, fährst richtig Kurven, guckst dann so. Okay, weil die nächste Linkskurve, die nehme ich nicht mehr mit. Ich fahre geradeaus aufs Feld einfach rauf. Und dann fährst du quasi in die Kurve rein, wie Vollidiot, so bremst einfach nicht, weil du siehst ja natürlich den Feldweg schon und schießt dann rauf mit so ein bisschen Vertrauen. Aber ich muss mich jedes Mal
vertrauen. Nee, wenn man
ich muss mich jedes Mal sagen, ey Digga, du kannst hier nicht komplett, da waren auch so oft Situationen, aber hier komme ich runter und ist komplett zerschossen und die
Transalp. Das wird mir auch sehr schwer fallen, weil du fährst ja alles blind, du kannst es ja nicht kennen.
Nee.
Und dann gerade bei solchen Bedingungen, da muss ja nur einmal was doof kommen, da liegt vielleicht ein Baum hinter der Ecke oder so, weiß das kann sein. Ne?
Im Wald liegt einfach ein nasser Ast da oder ein Baum. Ne? Also da ist ja passiert. Ist alles so passiert.
Also wir fahren das auch immer relativ moderat so. Ne? Wenn irgendwie ein cooles Stück ist, dann kann man das auch nochmal wiederholen. Du kannst ja jetzt nicht geisteskrank ballern, das sind immer noch
bei sowas,
Straßen, wo jemand sein kann.
Also ich muss gerade dran denken, beim Mountainbiken habe ich gesagt, ich bin ja auch viel alleine gefahren, das ist auch immer ein bisschen doof, wenn du auf so einem Trail dann was hast und da liegst und dich keiner findet. Ne? Da hatte ich halt immer eine Apple Watch, die hat immer meinen Live-Standort erstmal an meine Freundin geschickt und die hätte auch erkannt, wenn ich halt mich abgelegt hätte und dann auch einen Notruf abgesetzt, wenn ich da halt
nichts gemacht hätte. Ja, Digga, Gott, das Apple Watch.
Ja, es gibt auch andere Smartwatches, die sowas können oder andere Devices, aber ja, ich glaube, sowas ist dann, also mir würde sowas schon irgendwie ein bisschen ein gutes Gewissen geben. Ne?
Zum Beispiel meine Eltern waren zur selben Zeit in Kanada. Die waren jetzt 4 Wochen im Yukon gewesen und sind durchgepaddelt. Und du hast keinen Empfang da. Die haben so ein Garmin InReach, heißt es. Die können so 3 vorgefertigte Nachrichten hinterlegen auf dem Server. Und dann geben sie nur noch die Nachrichten. Da kriege ich immer, habe ich jeden Morgen einen GPS-Standort bekommen. Und kleiner Urlaubsgruf, alles in Ordnung. So. Und dann habe ich dann auf der Karte mal rausgezoomt, gezoomt, bis Zivilisation kam.
Das neue iPhone kann das ja jetzt auch in
nein.
Nordamerika und Kanada. Doch, das kann ja mit Satelliten jetzt
kommunizieren. Nur Notruf.
Ja, aber es geht dahin, ne?
Also genau, ja.
Es gibt, sind so Safety-Features, die jetzt irgendwie so, auch, dass es wichtiger wird, ne? Dass sowas halt auch werbetechnisch halt dann zum Kunden gebracht wird.
Aber so die Strecke an sich, ne, wie gesagt, Ostdeutschland ist sehr, probiert das aus, ist das eine gute, Polen war so ein richtiges Mischmasch, da habe ich mir, also Polen dachte ich so, da wird es komplett crazy. So irgendwie hat man das in seinem Kopf, so Polen, da geht ein bisschen mehr, so, da bin ich auch einen Teil gefahren, also Ted wird dann interessant, wenn du Strecken fährst, wo kein Auto mehr langfahren kann. Du fährst ja ganz viele so Wege, wo so ein Jeep noch langfahren könnte oder so.
Genau,
ja. Aber es gibt auch genauso Strecken, da kommt kein da kommt nur noch ein Motorrad durch. Und wenn dann ein Baum quer liegt. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Holland war. Du bist Nordholland mal gefahren, oder?
Nee, ich bin Nordholland nur kurz angefahren und dann Süden runter. Bis zur belgischen Grenze.
Ich bin ja zu Sebastian damals gefahren und bin dann nach Aachen. Und dann von Aachen, also rüber zur Höhe Maastricht und dann geht's in diesen 3 Länder-Dreieck geht das los und bin dann nördlich quasi an der deutschen Grenze mal so hochgefahren bis Venlo, ne?
Mhm.
So heißt der Ort?
Venlo, ja.
Und bin dann nach links unter Antwerpen so weiter durch. Und keine Motor, also 2 Motorradfahrer getroffen, aber die, ich finde Holland ist ultra eng besiedelt.
Mhm.
Also ja, du hast zwar nicht dieses große Städte oder so, aber es ist immer Zivilisation da.
Ja,
weil ständig sind Leute mit ihren Hund lang gegangen, keiner hat es gefeiert, das war ja furztrocken. Du machst ja immer Staub, du machst immer Dreck und alle immer so, ja, muss das jetzt hier sein? Obwohl es öffentliche Straßen sind.
So,
ja. Also wir fahren auch immer mit übelst viel Abstand und irgendeiner spottet dann vorne schon immer jemanden, dann fahren wir langsam, wenn wir Leute sehen. Und wir haben sogar in Holland, sind wir auch auf so einem Weg gefahren und dann kam da ein Auto, wir dachten, das wäre Polizei. Dann Staatsbedreif drauf. Also irgendwie so ein so ordnungsamtmäßig, ne? Und er meinte, wir haben ihm auf Englisch erklärt, dass wir Ted fahren, das kannte er direkt so. Mega cool.
Ja.
Also und dann meinte er nur, ja, es sind heute, es war glaube ich ein Samstagabend oder so, es sind viele Leute, die am Spazieren, fahrt ein bisschen vorsichtiger.
Kannst mich ja, doch drüben sind ja Leute.
Weiß ich ja nicht, ob die kurz runtergegangen sind. Aber Holland war auch so, also von der Streckenführung war das richtig unsinnig oft gewesen.
Das ist auch komplett unsinnig. Das ist wirklich, der Weg ist das Ziel, ne? Du fährst ja manchmal wieder zurück.
Ja, genau. Ja. Du fährst eine Hauptstraße runter. Das ist, als ob du hier diese Straße lang fährst und dann gibt es einen Abstand von 300 Metern Nebenstraßen. Dann schickt er dich links quasi einmal um so einen Bauernhof rum, 3 Kilometer und dann kommst du einfach auf die Hauptstraße wieder zurück, fährst wieder 300 Meter hoch, dann fährst du rechts um den Bauernhof einmal rum und das habe ich dann irgendwann geskippt, weil das war so, ja, wenn du die Route siehst, du fährst zickzack die ganze Zeit. Das sind zwar 400 Kilometer, aber wenn du straight durchfahren würdest, wären es 100. Und dann denkst du immer so, ich muss das jetzt nicht alles mitnehmen, weil auch Holland sehr organisch aussieht, finde ich immer.
Da ist das bei uns immer so, wir sind da richtig strikt so.
Ja.
Wenn einer, also keine Ahnung, da ist da so eine kleine Abzweigung und dann kann man da noch so durch. Und dann macht das einer und dann sagen wir immer direkt, Digga, du bist die Ted Holland nicht gefahren. Also wir halten uns da immer so krass dran. Bist du an diesem heftigen Militärgelände lang gefahren?
Wenn du rüber nach Belgien fährst?
Nee, viel weiter vorher.
Auf welcher Höhe?
Kann ich dir gerade nicht sagen.
Also wie gesagt,
das war richtig sick. Also da wir wollten eigentlich noch ein bisschen da so rumspielen. Das war ein sau nice.
Einfach als ich in Holland war, zweimal diesen Helikopter gesehen, der einfach, also vorne und hinten einen Rotor hat, diesen großen, diesen Chinook oder wie der heißt.
Chinook, ja.
Die habe ich vorher immer nur in Spielen gesehen und auf einmal siehst du den da oben. Oder halt so ein Flugzeug, so ein großes mit so einer Satellitenschüssel oben drauf. Auch komplett crazy.
Also Holland hat sich dadurch so voll gestreckt, weil du hast nie, du siehst immer dasselbe. Das ist so, als ob es so 4 Schemata gibt, wie du in Videospielen eine Strecke bauen könntest und es ist immer dasselbe. Ungefähr. Alle Häuser gleich, alle Wege gleich. Ist alles geil, weil es unglaublich viel Sand ist. Also es war trocken, sau viel Sand. So, ich liebe das ja. Und das macht auch Spaß. So, aber irgendwann denkst du auch so, und ich lag dann so, hab so Pause gemacht, lag so in der Wiese und dachte mir so, ey, ich glaube, ich skippe jetzt, ne? Ich fahre bis zur holländischen Grenze. Ich guck mal Instagram und ich hole mein Handy raus und kriege diese SMS so, willkommen in Belgien, hier sind die. Und ich so,
ja, du fährst dann teilweise die ganze Zeit an der belgischen Grenze, ne?
Genau, da war ich schon an der belgischen Grenze und ich so, ja komm. Und das letzte Stück vor der belgischen Grenze, da haben die schon in der Facebook-Gruppe reingeschrieben bei Ted, das ist unfahrbar, es ist zu trocken, es ist zu viel Sand, es ist unfahrbar.
Leute haben es geskippt. Ja, war ich aber. Ich habe das meiner Mutter erzählt und ich sage so, ich will das wissen. Ich will wissen, wo Karl-Heinz mit seiner 1200er GS sagt, das ist unfahrbar, das kann man nicht mehr machen, das kann man keinen zumuten. Da will ich mit der scheiß Transalp lang fahren und so. Und das war halt einfach pur Sanddünen quasi. Du fährst nur durch so Wald, aber dann auch ja, gar nicht mehr so
zick. Wir sind das auch safe gefahren, aber ich kann mich gerade nicht daran erinnern.
Kurz vor der belgischen Grenze? Ja. Also ich bin, wie gesagt, unter Antwerpen so drunter durchgefahren, dann fährst du an der belgischen Grenze so hoch quasi.
Ja.
Ja, und dann fährst du durch so einen Wald immer die ganze Zeit. Überall sind Waldwege kreuz und quer. Und ja, da kannst du auch einfach mal einen verpassen und fährst parallel zu den nächsten. Ist dann auch egal.
Dann ist er aber nicht den Ted gefahren, ne?
Nee. Ich bin nicht die Ted gefahren, nee. Ich hab Sachen geskippt. Und Belgien bin ich rein.
Wir sind nur bis zum Schild in Belgien dann. Und dann sind wir umgedreht, dann sind wir nach Hause gefahren.
Aber da treffen sich auch zwei quasi.
Ja,
das kann auch sein. Belgien, Ted, einfach auslassen.
Ja.
Ist nur Asphalt. Nur Asphalt.
Also Holland ist auch für uns jetzt so cool, weil es so mega nah ist. Wir können da ja mal eine Tagestour eben so machen wie du in Ostdeutschland.
Ja.
Sonst würde ich das einmal machen und das war's dann. Ne? Ich finde es immer cool, wie man so mit den Tagen diese Skills kriegt, auf diesem Untergrund zu fahren. Ne? Ja. Wie man am Anfang einfach gar nicht auf diesem losen Sand klarkommt und dann einfach so richtig merkt, Alter, du musst das Lenkrad quasi gar nicht festhalten. Du musst dich richtig schön schwimmen lassen und da einmal durch.
Einfach nach hinten legen.
Alter.
So. Ich hatte ja mal Gepäck hinten drauf. So die Transalp ist ja sowieso wie so ein Motorboot schon immer gefahren, so leicht. Was ja geht, aber wenn du dann in eine Kurve kommst und du schmeißt dich nach vorne, du kriegst kein Gewicht aufs Vorderrad, die will nicht um die Kurve rum. Und weil dann ständig Leute kamen, also immer wenn du denkst, okay, jetzt ist mal hier Schotter und gerade jetzt mache ich mal hier Strecke, dann ist da irgendwer mit einem Hund, irgendwer mit, die fahren dann mit Fahrrad durch diese Sanddünen.
Ja, was?
Müssen mir komplett was fehlen, ja. Und ich fahre da lang, du hörst schon die Transalp, die ist nicht laut. Und genau in so einer S-Kurve quasi am Feld kommen mir so Fußgänger entgegen und ich habe, du weißt ja schon, ja, ich setze hier halt außen an, ziehe nach innen, ich nutze komplett den Weg aus, den ich hier habe, quasi, ich brauche den halt. Setz an, auf einmal stehen da mitten in der Kurve da so das Pärchen, will auch keinen Platz machen, also sie hätten einfach nur einen halben Schritt zur Seite machen können auf die Wiese. Nö, ich muss die Linie wieder aufmachen, komplett im feinsten Zuckersand. Die Alp geht weg vorne, ich muss so nachtreten, ich ärgere mich, ihr kennt mich so, Mann, so wirklich. Und die hat durch gar keine Anstalten gemacht, da irgendwie so wegzugehen aus dem Weg. Und ich bin dann die Rechtskurve danach voll gepinnt. Also ich glaube, die...
Ja, die verstehen das halt nicht. Die wissen halt nicht, dass du mit deinem Motorrad da jetzt gerade...
Du
die
siehst
fragen sich, die fragen sich, warum fährt er nicht einfach einen Meter weiter rechts?
Ich habe wirklich... Ey, ich fahre... Ne? Du fährst ja nur mit einem Schlangenlenker
aber wir haben wirklich
komplett andere Erfahrungen. Also alle Menschen hat immer gegrüßt. So, wir haben immer wirklich frühzeitig erkannt, wenn Leute da sind, langsam gefahren.
Ich ja auch, aber also der Blick sagte mir immer was anderes.
Ja. Also bei uns war wirklich... Das war mega gut.
Und ich bin dann nach Belgien rein, gemerkt, ey, warte, Belgien ist ja nur Asphalt. Dann habe ich auch mir ein Hotel gesucht, das war abends. Hab dann im Internet geguckt und haben alle schon gesagt, Ted, Belgien ist nur Asphalt, einfach sein lassen. Und bin dann am nächsten Tag ja einfach 200 Kilometer Autobahn gefahren. Also ich bin nicht den Ted Belgien gefahren. Einfach nach Frankreich. Und in Frankreich wird es dann wieder richtig geil, weil Frankreich fährst du nur so alte Handelsstraßen, Kopfsteinpflasterstraßen, Feldwege, Waldwege, alles, das ganze Portfolio, was du hast. Und wenn du Straße fährst, fährst du immer so geschlungenen Straßen, also fährst du Kurven. Das war so, dass ich schon überlegt habe, so, ey, kriege ich die Raste von der Alp auf den Boden? So, das war so geil, das hat sich so gut angefühlt, dann geht dort die Landschaft vorbei und schön anzusehen. Der Franzose generell entspannt immer so, boah, immer Bonjour gesagt, Bonjour. Keiner ist da gestresst irgendwie. Also eher in Frankreich war das so bei mir. Frankreich müsst ihr wirklich machen.
Ja, Frankreich steht auf der Liste. Also UK und Frankreich. UK geht auch mega schnell eigentlich. Gibt es ja auch Möglichkeiten, da fix hinzukommen. Eurotunnel und sowas.
Ja, Spaß hat die Kosten natürlich.
Wenn genau, das ist so mit dem Norden, Dänemark, Norwegen.
Genau, Dänemark haben wir ja gemacht, jetzt im Sommer. Und ich bin ja Holland, Dänemark, Deutschland gefahren. Dänemark, die beste Ted bis jetzt. Okay. Vor allem aus einem einzigen Grund. Wir sind ja, also das habe ich gestern mit Martin schon mal so eine kurze Diskussion gehabt, weil er hat sich Hotels genommen abends. Wir haben immer Zelt und alles dabei. Wir machen uns Essen selbst.
Ja, jedermanns Recht halt, ne?
Ja, genau weiter. Erzähl ich sofort. Aber so reisen wir immer. Und in Dänemark ist es so, wie glaube ich auch in Norwegen auf jeden Fall. Schweden weiß ich nicht. Es gibt halt Shelter. Und das, sind einfach Orte, wo du frei schlafen kannst. Meistens so kleine
Hütten, so Dächer quasi so.
Ja, so oft mit einer Seite offen, genau. Du kannst deine Sachen dahin werfen und das war's. Manchmal kannst du was spenden, Oft sind da sogar Toiletten.
Waren die in irgendeine App oder Karte eingezeichnet?
Genau, es gibt eine Shelter-App offiziell von Dänemark, vom Land.
Oh, und bei TED sind die manchmal auch so Points of Interest mit eingezeichnet.
Also Dänemark, wir haben auch mal mit denen gesprochen und wir haben so No Front gesagt, aber Dänemark ist halt so Skandinavien-light.
Ja,
also auch es ist so ein bisschen, ja, so krass auch nicht, es ist halt ein bisschen so wie holländische Küste so, das ist ja komplett einmal Küste drumherum. Das Festland ist halt so leicht hügelig und bisschen bewaldet. Es ist jetzt nicht mega das interessante Land, aber es ist schon irgendwie, hat ein Vibe so. Aber dadurch, dass du in diesen Sheltern pennen kannst, ist es so nice. Das gibt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level so, ne?
Warte da mal, dass da auch andere Leute drin gepennt
haben? Ja, also die Dänen sind geil. Richtig, die sind halt übelst naturverbunden. Die gehen so gut mit der Natur um. Also wir haben auch so geredet, in Deutschland könnte das ja gar nicht. Also in Deutschland wird immer irgendwo Müll liegen oder so. Wir waren am ersten Shelter, das war mitten in so einem kleinen Waldstück, kam abends eine Familie mit zwei Kindern, die kamen aus der Nähe, die haben sich da einfach einen schönen Abend gemacht. Dann sind wir ein bisschen mit denen ins Gespräch gekommen. Mega cool.
Aber sowas ist halt auch einfach eine coole Möglichkeit. Wenn du dieser Aufwand, so eine Hütte dahin zu stellen, ist ja relativ überschaubar und du bietest aber damit ja Leuten die Gelegenheit, einfach mal in ihrer Umgebung die Natur zu genießen und einfach mal einen Tag draußen zu verbringen und mal draußen zu übernachten.
Genau, das ist halt mega nice. Und
in Deutschland würde einfach die Dorfjugend da sich so besaufen und ein Lagerfeuer drin machen, vollsprayen das Ding und alle Namen einritzen.
Und das Ordnungsamt würde, wenn du da dein Zelt stehen hättest, und würde sagen, hier ist aber nicht mit Zelten.
Ja.
Also, dieser See ist leider ein Angelverein vermietet, ihr dürft hier nicht sein.
Man kann die teilweise sogar buchen vorher und dann kommt man hin und dann ist es halt besetzt.
Dann kannst du den Allmann machen. Entschuldigung, ich habe dieses Shelter gebucht, raus.
Ja, aber ist dann halt so, oder wir sind halt immer rangefahren und geschaut, ob es klappt. Es waren auch manchmal welche besetzt. Dann sind wir auch einmal auf eine Feldwiese, auf eine Zeltwiese ausgewichen. Das war einfach, das gibt es ja in Deutschland auch nicht. Einfach an einem geilen See, eine Zeltwiese, wo mega viele Leute, auch mega viele Familien mit Kanus rangegangen sind, da gezeltet haben, eine schöne Zeit hatten. Du musstest keine 20, 30 Euro für einen Campingplatz wie in Deutschland bezahlen.
Boah, ey. Unvorstellbar.
Und es ist halt oft auch, dann stehen ja die ganzen Wohnmobile und so. Ist halt nicht so cool naturverbunden. Das war auch noch richtig nice. Am letzten Tag haben wir einfach an einem Shelter gepennt, der war an der Schule. Das war da, wo es mega geregnet hat. Der war aber komplett überdacht. Da war eine überdachte Feuerstelle. Da haben wir dann ein Feuer angemacht und haben unsere ganzen Sachen getrocknet, die Bikes reingestellt. Und daneben war dann wieder noch so eine kleine Hütte, wo wir dann gepennt haben.
Weil das ist auch der Unterschied, glaube ich, so. Ich camp halt nicht. Ich finde das auch nicht geil. Ich bin nur zum Motorradfahren da. Ich will, und das ist ja auch so, also als ich in der Tellgruppe gelesen habe, das ist unfahrbar, das schafft keiner mehr, das kann man keinem mehr zumuten, das Ding in Holland, war ich so, ich mach das jetzt. So, und ich will eigentlich so, und ich wusste dort, auf der einen Sektion liegt ein Baum im Weg, das hatten schon den Gruppen hervorgeschrieben. Ich wusste, das eine wird richtig matschig und so. Ich will da auch ein bisschen verzweifeln und mehrfach Anläufe brauchen. So, ich bin halt so mit meinem Enduro-Fahrer-Mindset dahin. So, und ich fahre halt viel. Für mich ist das Rallye in gewisser Weise da. So, und du erzählst vom Camping, bla bla bla.
Und ich, hast du gemacht, hä?
Und ich denke mir so, aber wie war jetzt die Strecke jetzt eigentlich in Dänemark?
Die Strecke war sehr viel Schotter. Also was in Holland der Sand ist, ist in Dänemark Schotter.
So ganz kleine
Alles, von grob bis fein. Und da musste man sich auch so drauf einstellen und kam erst so am zweiten Tag richtig drauf klar.
Ja, weil du null Grip da hast. Genau. Wenn du bremst, dann rutschst du einfach weiter. Das hatte ich in Frankreich auch.
Und dann aber auch echt geile Waldstrecken, zwischenzeitlich auch mal geile Straßenpassagen mit coolen Kurven. Was ja auch noch an Dänemark cool ist, es gibt dann zwei Inseln, auf die du fahren kannst. Mando und Romø. Romø, das kennst du ja wahrscheinlich. Das ist diese bekannte Insel, wo du mit dem Motorrad und mit dem Auto am Strand fahren kannst. Da fährst du einfach auf so einem langen, aufgeschütteten Sandweg Straße auf den...
So eine Motocross-Strecke auch dran.
Ja, genau. Fährst du auf die Insel bis am Strand. Aber Mando, das ist richtig nice. Da kannst du nur zu bestimmten Zeiten, wegen den Gezeiten, auf die Insel, weil der Wasserstand so niedrig ist und du dann quasi eigentlich übers Meer fährst.
Stimmt, da habe ich mal eine Doku gesehen. Ja.
Das sind halt so die beiden.
Das sind nur ganz wenige Häuser oder nur eins oder so.
Ja, da sind so ein paar kleine Mini-Häuser auf der Insel. Aber
die können auch wirklich nur zu Ebbe dann irgendwie wieder ins Festland einkaufen.
Und
die müssen das so an den Gezeiten anpassen.
Wir mussten dann auch anpassen, wann wir da rüberfahren, damit der Wasserstand noch passt.
Sie sind dann quasi über die Nordsee quasi gefahren.
Ja, genau. Und da sind dann halt auch teilweise richtig dicke Steine. Da musst du richtig...
Ja. Wow.
Und da,
guck mal, wie was, in deinem Kopf schon rattert.
Ja, das ist halt das Besondere und das Coolere an Dänemark so. Und es ist auch nicht weit. Das ist echt nice. Bei Mando fahren sogar so Traktoren mit so riesen Anhänger, wo so Touris draufkommen, fahren dann da so
durch. Das Wattenmeer. Ja.
Geil.
Auch was richtig krasser, wir sind über die grüne Grenze quasi dann irgendwo bei Flensburg, sind wir rüber nach Dänemark und wirklich an der Grenze stand ein Polizeiwagen. Und sind wir ran, direkt kontrolliert worden, alle Ausweise gezeigt.
Wir waren
eine Sekunde in Dänemark, die standen an der grünen Grenze. Dann haben wir denen erklärt, dass wir Ted fahren und so, alles cool, weitergefahren.
Aber Grenze, das hat mich auch nochmal anders angeschoben, weil Grenze für mich ist natürlich die nächste Ländergrenze, die ich kenne, ist natürlich die deutsch-polnische, die getrennt ist durch die Oder, also da ist halt einfach 50 Meter Fluss dazwischen. So, da ist immer klar, wann du ein anderes Land passiert. Ich finde auch Deutschland, Österreich ist auch irgendwie immer klar, ersichtlich, also es gibt nicht so viele Punkte und dann ist es doch, aber wenn du in Aachen nach Pals oder wie dieser Ort heißt, fährst, du denkst ja einfach, du fährst in einen Stadtteil rein, der jetzt ein bisschen schöner ist. Genau. So.
Ja.
Und Belgien, Frankreich, no fucking way würdest du erahnen, dass da ein Grenzübergang wäre. Ja. Du stehst einfach an der Wiese und die Wiese ist Frankreich und der Schotterweg davor ist Belgien.
Ja, das sind ja diese grünen Grenzen, das haben wir bei uns in Nordhorn auch direkt, da sind einfach, du merkst den Unterschied gar nicht, ne?
Genau.
Hi.
Wenn jetzt zum Beispiel wieder so Corona-Lockdown-Maßnahmen wären oder so für gewisse Länder und die irgendwie die Grenzen nicht. Da kannst du keine Grenzen mehr zu machen, das ist vorbei.
Nein, kannst du auch nicht.
In Europa kannst du keine Grenzen mehr zu machen.
Zur heftigsten Lockdown-Zeit bin ich ja von Buxtehude bis Gibraltar gefahren mit dem Auto. Wir hatten nicht eine Grenzkontrolle.
Auch eine wilde Route. Buxtehude nach Gibraltar.
Mhm. Ja. Paris-Dakar.
3.500 Kilometer. Keine einzige Grenzkontrolle. Und ich glaube, es waren 4 Länder.
Ja.
Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien und dann Gibraltar ist ja quasi
Gibraltar
England.
Ist ja wieder England quasi.
Ja,
eigentlich.
Ja, WTF. Ja.
Aber Frankreich, also auch in Frankreich, ne, wenn was passiert oder so, ist ja auch so, wenn du in anderen Ländern bist, dann hast du ja immer diesen Effekt, oh, hier ist das Netz viel besser als in Deutschland, was ein Trugschluss ist, weil du ja in alle Netze roamst. Genau, ja. Das ist ja wie, wenn Leute hier sind, dann können die ja O2, Telekom und Vodafone gleichzeitig benutzen. Und deswegen hast du halt immer gutes Netz so. Und ich habe ein Händchen für Plattenfahren, das ist ja schon immer so. Und ich wusste, ey, ich werde mir safe einen Platten fahren. Also ich wusste es einfach. Ich habe Reifenflickzeug eingepackt und die Montiereisen.
Das, was wir damals gekauft haben?
Ja, ich habe es nur ein zweites Mal nochmal gekauft. Also das, was wir damals gekauft haben, das habe ich schon wieder verwendet. Das war leer. So, und das ist halt so die geilste Story. So letztendlich, die kann man dann halt so wie in dieser TED-Facebook-Gruppe erzählen. Ich habe auch fanatisch immer meinen Reifendruck geprüft, weil du fährst ja nur, wenn du so Schotter fährst, das klingt ja auch mal alles. Du hörst ja unterm Reifen diese spitze Steine und Klonkung, also dieses Dunkgeräusch so. Und jedes Mal denkst du, ey, ich habe mir jetzt einen Stein reingehauen oder so und prüfst fanatisch deinen Laufdruck und hab den ja auch mal abgelassen per Hand, so, weil du willst ja dann doch im Sand dann mit 1,5 Bar eher fahren als 2. Und dann irgendwann war so, jetzt ist aber wirklich loose hinten. Ich drück so und dann war so, fuck, okay, warte, hol mein Handy, gar keinen Empfang. Fuck, weil ich habe keine Kartuschen mitgenommen. Ich wollte unbedingt diese Kartuschen holen, womit du so mindestens ein Bar Luft auf dem Reifen bekommst.
Ja.
So, dann hätte ich mal 3-mal ein Bar aufgegeben bis zur nächsten Tankstelle. Und an der Tankstelle hätte ich dann mit den Montiereisens gemacht. Shit, Alter. Und ich kann ja nicht Französisch sprechen. Und ich werde auf jeden Fall nochmal Ted Frankreich fahren. Aber bevor ich das mache, werde ich mir nochmal ein paar Basics Französisch lernen, weil es nervt. Ich spreche gerne mit Leuten. Ich kommuniziere gerne. Es ist ja nicht so, dass ich.
Die Franzosen nicht.
Ich will denen ja nicht einen Knopf an die Backe quatschen. Aber ich will mir ja so die grundsätzlichen Sachen halt so.
Ja.
Und merkt dann so, okay, ist ein Nagel drinne, ich roll so in den nächsten Ort rein mit 0 Bar und dann war dann halt so ein Brunnen gewesen, wo so ein Bauer so diese Kelche mit Wasser voll gemacht hat, ne? Und ich so, bonjour, monsieur, monsieur, hab den so rangewunken, so aggressiv so, komm, monsieur, monsieur, komm mal, hier ran. Und der so, hä, was will denn der jetzt von mir? Also, weil ich wollte ihn ja, ich konnte ihn ja nicht sagen, was mein Problem ist, aber ich konnte es ihm zeigen. So, ja, komm her. Dann kommt er dann irgendwann so skeptisch, weil will ja hier Alemannia, ne, kein Französisch. Drückt den rein und sagt, Problem. Ja, so, Problem, ja. Jetzt. Sagt, Fleur. Wir wissen, und dann, die ganzen Wörter schon wieder vergessen, deswegen. Tankstelle und er, 10 Kilometer. Ne, da. Ich so, was, 10 Kilometer fahre ich doch nicht mit einem Reifen jetzt, das geht nicht. Und er so, ne, ich, 10 Kilometer weit weg. Also, du bist nicht von hier, ja. Ich sag, scheiße, ey. Na, hast du eine Idee? Und er so.
Ist alleine halt auch echt heavy, ne? Also, wir waren Timon, der
der deine DRZ gekauft hat, der hat ja Dänemark vorher mal alleine gefahren.
Ja.
Aber sonst sind wir ja immer mit 4, 5 Leuten so, ne? Mhm. Zuletzt war auch bei unserer TED-Dänemark-Tour seine Lichtmaschine oder Batterie, eins von beiden, ich glaube, er hat es immer noch nicht rausgefunden gehabt, kaputt und wir mussten den ganzen Tag anschieben.
Oh.
Und auch in dem Gelände dann, das war mal richtig heavy.
Ja.
Aber solche Probleme sind alleine halt schon echt nicht ohne. Das ist so eine Challenge, ne?
Ja. Und ja, ich mich dann mit Hand und Fuß irgendwie versucht zu verständigen. Dann meint er so, hier, guck mal, ein Bauernhof fragt da. Dann bin ich dann auf den Bauernhof da rübergerollt und da hatten die dann so einen Hilfsarbeiter wohl beschäftigt oder so. Es wird so ein Libanese oder so gewesen sein oder so. Und hab den so rangewunken und die so, hier, Monsieur, Problem, hier, Reifen. Und er so, pf, weiß nicht. Sag, Fleur. Nee. Und sagt, Tankstelle. Also, sagt mir einen Ort. Der hat mir aber gar nichts gesagt, obwohl ich immer so auf die Orte so achte. Und ich habe ja dann immer noch den TED als Offline-Karten drauf, so einen gewissen Maßstab. Also du musst dann weit raus, aber dann siehst du alles. Und er zoomt so auf meiner Karte raus, nach rechts. Gott. Gefühlt schon wieder, ey, so, ey, da kommt doch gleich wieder Dortmund oder so. Und dann, ja, hier, so, so weit es geht nicht. So, Kompressor, weil Kompressor ist das gleiche Wort, ja, eigentlich im Französischen. Ja. Überlegt, gefühlt eine halbe Minute konnte ich ihm beim Denken zugucken. Und dann rennt er wie so ein kleiner Junge um die Ecke. Ich so, was ist denn jetzt los? So. Und dann kommt er um die Ecke, winkt mich so ran, wie so ein kleiner Junge. Und dann war dann halt ein Riesenkompressor. Und dieses Reifenmontiergerät, womit du halt Traktorreifen wechseln kannst.
Ja.
Und dann kam was? Dann irgendwann wirklich der Besitzer und ich meinte, naja, hier. Ich so die Eisen so, Flickzeug gezeigt. Und er so, wer hat nicht verstanden, dass ein Schlauch drin ist? Ich so, ja. Fünf Minuten. Ne, ne? Reifen raus. Hab ja auch 1000 Mal den Reifen schon gewechselt. Also ich bin routiniert und so.
Ja.
Und gerade mit diesem einen Rieseneisen flup runter. Dann habe ich noch gehofft, dass ich den Schlauch mit dem Ventil drinnen lassen kann, dass es auf der Gegenseite ist. Das war direkt über dem Ventil. Weil das Ventil rauszubekommen geht, aber reinzufummeln, wenn du den Reifen nur von der einen Seite abziehst, ist voll scheiße.
Ja.
Dann habe ich das geflickt, dann meint er schon so, so skeptisch geguckt. Und ich drehe den Reifen und zeig uns den zweiten Patch. Den habe ich ja schon mal gefliegt, so, hier, schon mal gemacht.
Nein, wir haben immer tatsächlich Schläuche dabei, ne?
Ich wollte auch einen Schlauch mitnehmen.
Voll schlau. Nimm wenig Platz weg.
Ja, ein Schlauch wiegt schon ein bisschen was.
Ja, wiegt was, aber
nimmt halt nicht so viel Platz. Du kannst ja auch mit, warte, wie war das? Du kannst mit dem vorderen Schlauch, kannst du ja eigentlich beide machen, oder?
Mhm. Klar, du ja, mit deinen 2,17 Zoller natürlich. Ja. Aber ich habe vorne 21 und hinten 18.
Schwierig.
Aber... ja, ich musste dann halt quasi wieder das Ventil da reinfummeln, währenddessen der Reifen auf der einen Seite so abgezogen ist und damit so im Muskel angelt. Das hat am längsten gedauert. Luft drauf gegeben, schön 3 Bar und so und dann kam die an und so. Hat dann noch Pause gemacht und ich so, ja, funktioniert, bon. Hier alles zusammengebaut, aber wisst ja, wie ich bin, so hektisch und schnell und zack, hier zusammen alles gepackt, ja. Rad rein, Achse durch, bam. Ne? Ran drauf weg. Und dann haben die sich angefangen, so lustig zu machen über mich, was ich hier so eine Hektik schiebe, weil.
Formula One.
Die haben ja sowieso eine ruhige Kugel und ich dann so, Alemannia, Effizienz, Alemannia, yeah. Alemannia. Wieder hier voll im Stress der Deutsche.
Ja, im Urlaub vor allem.
Ja, genau. Und dann wollte ich ja auch meine Dankbarkeit zeigen. Du willst ja nicht wie das letzte Arsch so, danke, ciao, ja, abhauen, klar. Sondern du willst ja irgendwie zeigen,
dass du...
QR-Code?
Und dann...
haben auch welche in ihrer Wohnung, habe ich mir sagen lassen.
Er holt einfach sein Handy mit PayPal mir so vor. Und dann habe ich so 20 Euro rausgeholt. Wollte so. Und er hat so richtig so wie so ein... also der hat, du musst dir vorstellen, der Arm war fest, aber nur die Hand mit dem Finger halt so. No. Also als ob es verboten wäre, dass ich ihm jetzt Geld gebe oder so.
Finanzamt Frankreich, so richtig aufgemacht.
Aber sonst, ja, also waren noch so ein paar Spy, wo richtig so Bäume lagen, hatten schon andere Leute so mehrere Bäume aufeinander, also Stämme rangebockt und so rübergefahren. Richtige Schlammlöcher und so. Also ich finde es dann geil, so wenn ich rankomme und denke, oh fuck, das wird jetzt ein Problem.
Ja, das ist cool. Das ist halt ein Abenteuer, ne?
Also wir haben in Dänemark genau das andere, quasi die konnten alle extrem gut Englisch.
Ja.
Und wir haben immer mit denen mega nett gesprochen, die waren sau interessiert. Wir haben denen gesagt, dass es in Deutschland nicht so toleriert wird, sowas. Haben die gar nicht verstanden. Überall wurde uns was angeboten an diesem letzten Shelter an der an dieser Schule morgens, habt ihr noch Wasser, wollt ihr auf Klo gehen? Also so nett, die Menschen.
Alter.
Wirklich auch diese Verbundenheit krass zur Natur. Also Dänemark kann ich echt nur empfehlen. Ja,
bevor du kommst als Däne dann nach Deutschland, ja, und steckst dir so dein Zelt gemacht auf. So also völlig normal und dann kommen wir von, nee, du darfst hier nicht zelten. Ja. Das ist hier nicht.
Wir haben aber Dänen dann getroffen, die nach Deutschland wollten, weil sie einkaufen wollten, weil das ist in Dänemark übelst teuer einkaufen.
Ja.
Mhm.
Ja.
Das Ding ist auch, also ich hatte ja so ein paar Sachen mal gefilmt, zu zeigen, wie die Strecke so ist. Was ja immer dieses, wenn du im Internet sagst, oh, hier wird es richtig anspruchsvoll, dass da halt immer irgendwer kommt und sagt, die Maschinen können viel mehr, als du denkst, so, Digga, ich weiß, was die Karre kann, ich kann auch fahren, aber wenn ich das Ding jetzt hier wegschmeiße auf so einen Steinblock und mir ein Loch in den Motorblock schlage, wenn ich mir ein Loch in den Motorblock schlage, dann stehe ich hier in der Pampa mitten im Wald, ich krieg das Motorrad hier nirgendwo hingeschoben, weil das ging nur fahren. Ich bin kilometerweit weg von der nächsten Straße oder so. Ich stehe ja dann hier, warum soll ich jetzt hier irgendwas beweisen oder so? Aber ich wollte ja mal so zeigen, falls die Leute so ein Gefühl dafür bekommen, wie anspruchsvoll es sein kann oder so. Aber in Niederlande hast du es gar nicht, ne? Also in Frankreich ist schon wirklich so, da bist du wirklich kilometerlang. Der Franzose, es ist ja selbst so, wenn du durch die Orte fährst, der Franzose ist dann irgendwie arbeiten einfach so. Und in Holland bist du montags um 11 Uhr lang gefahren und ständig Leute, sie gehen auch relativ früh anscheinend in Rente und in Frührente, sind dann alle unterwegs und es waren immer Menschen. Selbst wenn ich einfach gefailt hätte und irgendwo unter dem Motorrad gelegen hätte, wäre kein Problem gewesen. Nach 5 Minuten wäre jemand gekommen.
Ja, das ist echt
in Holland ist es so eng besiedelt, es sind immer Menschen irgendwie 500 Meter im Kreis. Wirklich so. So absurd irgendwie, wenn man. Und in Frankreich war dann halt wirklich ganz weg schon vom Schuss oder so. Da fährst du ja auch durch so ein die Champagne, so heißt das ja, glaube ich, wo der Champagner angebaut wird. Und das ist ja eins der unbesiedelsten Flächen sowieso in Westeuropa. Also da, das gibt keinen Vergleich zu Deutschland quasi, so wie wenig Menschen da wohnen. Und richtig geil, bin so durch die Weinhänge gefahren, da fährst du auch mal teilweise auf 500 Meter hoch und fährst dann so oben am Hang, so auf den letzten Stück so lang. Und da ist eine Militärbasis. Und dann fliegen die mit den Jets so auf 500 Meter durchs Tal, auf deiner Höhe.
Was?
Ultra surreal.
Wie geil.
Du fährst da, guckst ins Tal, traumhafte Landschaft, Weinanbaugebiet und so, Wein, also die Weintrauben.
Top Gun Frankreich.
Ja. Hm?
Top Gun Frankreich.
Ja, und dann fliegen die einfach.
Boah, das muss geil sein.
Ja, das war mein Top Gun Moment. Genau. Mehrmals, also mehrfach kamen die dann da lang geflogen und so. Ja, sag mal.
Und ich würde sagen, du kommst auf jeden Fall mal bei der nächsten Ted mit uns mit.
Ja, ich habe keinen Bock auf Campen, ne?
Doch, du machst mit.
Ich will
Martin immer hat auch keinen Bock auf Menschen, das ist das Problem.
Ja, auch da einfach alleine wieder.
Ich finde das Gesamtding geil. Also man kann viel Moped fahren, dann hältst du abends an, schlägst dein Zelt auf und
wir fahren gemeinsam Ted. Aber ja. Ich nehme mir ein Airbnb oder ein Hotel.
Es geht ja nicht darum, dass man.
Aber einen Tag zeltest du mit uns.
Ich kaufe noch nicht extra
den ganzen Scheiß.
Wir haben Platz frei. Du kannst bei irgendeinem Bruder von mir mitzelten.
Deine Luftmatratze hat sie nicht mal in Hamburg
mit durch. Da habe ich keine Luftmatratze mit. Da habe ich was anderes mit.
Weil das ist natürlich auch so. Hätte ich gecampt, hätte ich wesentlich viel mehr Ausrüstung mitnehmen müssen. Also, klar, die ich nicht mal habe, die hätte ich kaufen müssen. Oder hätte ich weniger Budget gehabt, sowieso zum Reisen oder so. Und dann hätte ich es immer, also ich wollte einfach immer maximal viel Zeit auf dem Motorrad verbringen. Das hatte ich ja dir ja schon gesagt. Ich wollte immer um 8 Uhr auf dem Motorrad sitzen und losfahren bis 18 Uhr. Handy auf, Hotel buchen, geil essen, geil schlafen, geil frühstücken.
Und das sind halt zwei verschiedene Ansätze.
Aber ich meine, du kannst von 8 bis 18 Uhr kannst du auch fahren, wenn du ein Zelt ist.
Ja.
Und dann bist du halt um 18 Uhr, schaust du, wo bin ich denn gerade?
Genau
so. Da vorne ist ein chilliger See oder so. Komm, ich schlag das Zelt auf, ich habe vielleicht eine Packung Nudeln mit und dann machst du dir das.
Ich will einfach duschen auch. Also ich finde Duschen auch geil.
Duschen auch, zum Beispiel in Dänemark. Shelter, es gibt Shelter mit Dusche.
Mhm. WTF, Mann.
Gibt's auch Shelter mit WLAN?
Ja, Digga.
Das haben wir nicht gefunden.
Ja, das, wie gesagt, ich fand's einfach nice, so im Dreck. Also, du musst dir vorstellen, ne, also ein Venlo Hotel oder so, das war ja schon wirklich schick und so. Und du kommst da an, die Transalp, die sah ja zwischenzeitlich aus wie Müll. Die ganzen Taschen waren ja auch voll mit Schlamm und so. Ich war voll mit Schlamm und komm da so reingestapft und so, habt ihr noch ein Zimmer für die Nacht? Wunderbar. So, ja, hier. Und dann habe ich einfach die Taschen genommen, ins Zimmer, mich einmal entledigt, einmal schön geduscht, schöne Straßenklamotten angezogen und Fahrrad geliehen und in die Stadt und schön gegessen.
Ja, klar.
Weil dann hört dieses Adventure-Lifestyle so auf und dann fängt Urlaub so für mich dann mal an. Diese,
Bei uns ist halt Camp Life komplett Urlaub, ne?
Ich hätte dann auch lieber Abenteuer. Also ich würde dann
wir haben
einfach nur, ich brauche dann.
Ich verstehe beide Parts.
Ja, also ich bin, ich werde auch nicht ausschließen, dass ich mal sowas mit Hotels mache. Das werde ich auch mal machen. Aber wir haben dann Abende gehabt, wo wir gesagt haben, wir fahren heute noch richtig lange, bauen im Dunkeln dann das Zelt auf und campen dann. Oder wir gehen schon um 18 Uhr, machen Camp Life, schön kochen in Ruhe, kochen was Aufwendigeres, nicht nur irgendwie 5 Minuten Terrinen und chillen noch den Abend, so reden ein bisschen. So, die Mischung macht es halt auch dann, ne? Mhm. So ein Zelt aufbauen und so, das geht auch alles schnell nachher, wenn man routiniert ist mit mehreren Leuten. Und
also ich will da meinen Camper hinstellen, du.
Und warm schlafen ist auch geil. Also wie gesagt, ne, also ich habe auch, ich weiß nicht wie du, ich habe immer Rücken, ne?
Ja.
Wir haben ja damals ja wirklich mal den Rücken gebrochen.
Liegt am Alter, und seitdem, Martin.
Ich krieg dann halt wirklich auch langsam Rücken dann irgendwann und muss dann auch irgendwo richtig schlafen. Das ist halt auch so ein bisschen.
Wir können das ja mal echt mal machen und dann mal so eine Nacht bist du bei uns dabei und ansonsten suchst du dir irgendwelche Hotels in der Nähe.
Also da
komm, top erholt um 8 Uhr auf.
Ja, genau.
Was los hier? Bumm auf hier. Ich will los. Ich will Strecke machen
da
hier.
Da sehe ich mich im nächsten Jahr auch. Schön so ein bisschen rumtouren.
Ja, Nick, frag doch mal hier bei BMW in Hamburg.
Nee, wir haben da schon andere Pläne.
Ey, ihr fahrt hier nicht Ted ohne uns, ne?
Nee, nicht. Du Ted. Willst ja nicht campen.
Du willst ja nicht campen.
Ja, ich nehme einfach mal.
Ich weiß davon auch noch nichts. Toll.
Nee,
toll.
Ist ja auch noch nichts.
Toll, dass ihr eure unausgereiften Pläne noch nicht mit uns geteilt habt.
Wirklich. Ja, wirklich.
Mhm. Irgendwann seid ihr einfach nur weg und dann haben wir nichts davon mit.
Ja, wir sitzen dann einfach da und können Instagram gucken, wie die einfach so Ted so fahren.
Wir
sind
jetzt
in Fürstenberg oder so. Wir fahren jetzt in Schweden. Ficker, Alter, hier.
Nick und ich machen eine Tandem-Tour, immer zu zweit mit Sozius. Also hier, wir fahren auf einem Motorrad zu zweit.
Ich bin mit Olli ja nochmal einmal.
Ich bin auch ja ein Zelt, nur hinten so. Ein Schlag, also wir machen siamesische Zwillinge-Tour.
Ich bin ja auch so voll durch auf dumm. Ich bin ja, wann bin ich losgefahren? Freitag. Und ich bin ja, glaube ich, nochmal Donnerstag, den Tag davor, Ted gefahren, Deutschland mit Olli, um dann einen nächsten Tag weiterzufahren. Und da sind uns welche entgegengekommen, die sind Sozia-Ted gefahren.
Alter.
Mit jemand anderem. Du kannst, also du willst ja im Ted, willst du im Stehen fahren, gerade im Sand. Ja. Kannst ja nicht im Stehen fahren. Nee. Weil, du kannst ja nicht nach hinten. Die sind dann einfach zu zweit da durch diesen Tiefsand.
Scheiße.
Da haben wir uns so, boah, nee.
Hör die Liebe auf.
Übrigens, Martin, fällt mir jetzt gerade ein, als wir Ted Deutschland gefahren sind, haben wir auch in Ostdeutschland bei Neustrelitz und so in der Gegend, haben wir direkt so den Ted Ultra aus Deutschland getroffen. Da heißt My Burning Feet. Kennst du den?
Nee.
Der kommt aus Potsdam, glaube ich. Oder Berlin.
Was hätten wir vom Motorrad?
Eine Tenere 700.
Ah.
Ich glaube, der hat auch noch andere Bikes, aber das ist halt wirklich,
und?
Der lebt es komplett. Der ist letztens Ted Georgien mit Türkei und so gefahren.
Oh, Junge.
Richtig kranker Dude und der wohnt halt direkt bei dir. Also,
ja, kann sein, dass ich glaube, der ist schon wieder los. Also ich bin jetzt wieder auf Facebook.
Oh. Ja, da,
auf Boomerbook, weil ja Ted.
Da geht halt, die Ted-Gruppe ist halt einfach.
Die ist mega.
Ja.
Und da habe ich auch gesehen, dass da einer mit einer KTM 1090 komplett bepackt los ist und das war auch so, das war ein Potsdamer.
Ich glaube, das ist sein Kollege, der kommt aus Potsdam und ich glaube, der Burning Feet kommt aus Berlin. Hm. Der eine hatte Potsdamer, der andere hatte Berliner Kennzeichen.
Na, mir und Olli kam nochmal einer gegen mit einer 890 Adventure, aber so auch so Rallye-Modus komplett, also der ist so schnell an uns vorbei, dass wir nicht mal das Motorrad so, ich glaube, das war eine 890, weil der ist so schnell gegen kommt, der ist richtig mit 100er lang und bam, und wir so, oh, Alter.
Das Geile ist, wir haben die getroffen an dieser einen Stelle, ich weiß nicht, ob das bei dir auch noch war, da liegt einmal wirklich ein Baum auf der Strecke und wir da dann alle, also erst sind meine ganzen Jungs mit den Big Bikes vorgefahren und der war echt dick, der Baum, das heißt, die sind immer abgestiegen und haben halt geholfen, ne, eben drüber zu fahren und dann kamen die beiden halt von hinten angeballert und sind, es gibt noch so eine Ausweichstrecke rechts rum, aber dann so voll durch so einen Trail, da sind die so durchgeknallt.
Ja.
Und weißt du, die treffen uns genau an diesem Moment, wie da so drei Leute komplett verzweifeln.
Ja.
Ich bin dann als letzter mit der derzeit halt rübergejumpt, aber die anderen Jungs halt nicht, weil die das geht halt noch nicht, ne? Aber es war lustig, dass wir genau an der Stelle die dann treffen. Und Philipp feiert den auch übelst, das ist halt so gefühlt sein Vorbild, das war so geil. Alter, dass er den getroffen hat, so hat sich übelst gefeiert.
Ja, auch mit den, ich habe das ja auch hochgeladen, der Story, wo ich über diesen Baumstamm mehr rüberfahre und so, und dann haben wir auch so Leute so, ja, geht so. Also die Alp hat ja auch immer komplett aufgesetzt und so. Und es kann ja auch mal sein, dass die dann nach links wegfällt und schlägt den Kühler weg oder so. Deswegen fährst du da schon so ein bisschen auf safe durch. Klar, mit der 300er, da hätte ich die Äste davor nicht mehr gebraucht, da kann ich auch so rüberfahren. Also das kriege ich auch hin, so. Aber mit der Transalp, so, du kriegst das Vorderrad nicht gelupft. Du fährst immer irgendwo gegen, so, weißt du? Und deswegen musst du dir halt so eine Rampe hochbauen und wieder runter.
In Dänemark haben wir auch noch jemanden getroffen, da sehe ich dich auch komplett. Wir das war auf so einem Deich, haben wir oben jemanden stehen sehen mit einer 701 Enduro, sind rangefahren, war so ein Dude, der da am Rauchen war und der kam einfach aus der Schweiz. Er meinte, er hat sich 3 Monate lang jetzt freigenommen und ich glaube, er ist sogar über Frankreich halt bis nach Dänemark und er wollte zu den Färöerinseln. Und er hat einfach kein Ziel gehabt und er meint, also er hatte keine, er hat halt 3 Monate Zeit gehabt, ne? Mhm. Er
geil, feier ich derbe.
So krank. Und ja, er war ganz alleine auch.
Ja. Rumänien will ich auch ganz gerne fahren, aber nicht alleine. Also das ist so, also ich habe auch Videos gesehen von Ted Rumänien und Georgien, diese Ecke da. Da ist dann auch so, da musst du auch ein Motorrad haben, was 200 Kilometer Reichweite hat zwischen den Tankstellen und sowas alles. Mhm. Und
ja, da machen diese Riesentanks auch für eine derzeit auch echt Sinn, so, ne?
Ja. Das ist dann auch richtig heavy, heavy teilweise. Also da schicken die manchmal Bilder rein, mit denen, das wäre schon mit der 300, da wäre das schon.
Und was auch krass ist, da Philipp ist ja, der uns ja auch Ted quasi gezeigt, du musst mal dir reinziehen, was in Australien abgeht. Da diese Lightweight-Adventure-Gemeinde ist da so riesig.
Genau, ich habe jetzt hier von, da gibt es doch diesen einen Australier hier.
Ride with Tom?
Nee, Ari Main oder so heißt der. Und der ist mit einem Buddy halt nach Rumänien und Georgien gefahren. Okay. Und die haben das auch gehabt, dass die sich komplett verfahren haben. Und dann entweder 2 Stunden die eine oder 2 Stunden die andere Richtung, dann waren die bei so einem Schäfern gewesen und das war zu sketchy. Also es waren zwar so griechische Schäfer und der war mit einem Griechen unterwegs in Georgien, aber sein Kollege meinte, das ist zu sketchy.
Lass hier weiter. Lass mal bitte
weg. Ich verstehe die und wir sollten hier weg.
Oh,
und dann
Gott,
sind die um 0 Uhr da in den Ort dann vor nochmal eingekehrt. Mit den letzten Tropfen.
Boah, ey.
Und haben sich auch teilweise die Felgen kaputt gefahren mit Tubeless und so.
Was? Aber Australien ist ja krank, die haben da ja ihre eigenen Strecken noch, ne? Und ja, die fahren da mit WRs, mit DRZ, mit EXC 500 haben ganz viele und dann ja, übelst die geilen Gepäcksysteme, ganz klein, nur das beste Equipment, ganz kleine Schlafsäcke, ganz kleine Matten, nur ein Biwaksack oder so, richtig krass wenig Equipment und richtig ballern durchs Gelände.
Ja, deswegen kommen ja auch die besten Rallye-Fahrer gerade aus Australien. Weil die alle diese Straightline ballern mit 130. Die haben auch Lenkungsdämpfer alle auf den 500er drauf, weil die pinnen da einfach nur. Ja, das ist völlig absurd. Ja, so fahren wir nochmal. Also, aber nicht hier irgendwie so mit ankommen mit Ted irgendwie März oder Oktober oder so.
Also nee, also wir schauen mal, wo es jetzt demnächst hingeht. Wir wollten sogar mal, haben sogar mal
jetzt überlegt. Demnächst im Oktober.
Mhm. Nee, das haben wir echt.
Das ist so typisch die Nordhorner, weißt du, die wachen ja, im September auf und merken, oh, wir sollten nochmal Motorrad fahren dieses Jahr.
Ja, letztes Jahr haben wir das gemacht. Ja, das ja, war schon, das war echt grenzwertig. Aber wir haben auch echt überlegt, mal mit Anhängern und so bis zu dir und dann, dass wir mal Ted Polen machen. Aber da sind ja echt gerade viele Abteile gesperrt wegen Ukraine.
Nee.
Im Osten.
Nee. Es gibt 4 Sanktionen, Sektionen sind alle offen. Sind aber unspektakulär.
Aber wir wollen ja dann aber die ganze Ted fahren, ne?
Ja, guck mal hier Estland und Lettland und so.
Ich denke, das nächste wird Frankreich irgendein Abschnitt oder
UK. Frankreich kommen wir mal. Vielleicht überrede ich mal William. Also William sowieso, hier kauft ihr für 1,5 eine Transalp oder kauf nochmal einen Radsatz für die 701.
Safe, 701 ist so ein gutes Tedbike, ne?
Er hat ja schon mal einen Radsatz gehabt für die.
Da würde ich mir auch einen Radsatz
und dann stellen. Ja, auch sehr das macht mehr Spaß. Und dann einfach mit William mit Sprinter rüber und dann fahren wir da.
Das machen, wirklich.
Okay,
gut. Das war jetzt ein langer TED-Exkurs.
Und? Warte, das muss man hören. Komm her. Warte, kann ja so machen.
Mach doch einfach irgendwie.
Jo, Frankreich, jo.
Also dann nächstes Jahr im Dezember
mit
beim EXC nächsten
500
Grabcast.
Mit EXC 501 geht das auch, ne?
Nee, komm. Also ich habe Schweden versucht, einen Stein hochzufahren. Ich bin rückwärts runter gegen den Baum geschallert. Ja. Ich bin Offroad sowas von raus.
Komm doch im Winter mal zu uns, dann machen wir ein bisschen Enduro-Training mit dir.
Nee, also jetzt. Ich will das nicht.
Ich will nicht.
Ich mag
du
das
hast
nicht.
Doch jetzt schon
ich wollte das auch nicht. Ich bin ja auch einer von diesen dummen Menschen, die sagen, nee, ich will das ja eigentlich nicht. Wahrscheinlich wie campen. Weißt du, nächstes Jahr sitze ich hier und sage, campen eigentlich voll geil.
Ja, nee. Also es ist ja nicht so, dass ich noch nie irgendwie Enduro gefahren bin. Also ich bin auch mit der DT damals Enduro gefahren, so Waldwege bei uns, dann ein paar Berge hoch und so. Ja, lustig, aber es ist mir, also ich bin halt echt ein faules Stück Scheiße, muss ich immer sagen. Ich mag mich nicht körperlich anstrengen.
Nick.
Und da bei Offroad-Fahren hört bei mir die Liebe auf.
Ich bin gespannt, was unsere Nick, Tour Junge. Nächstes Jahr wird. Ich bin gespannt.
Stress die schon wieder mit ihrem Wagen Plänen, von denen wir nichts wissen.
Ja, komplett wacky. Wir machen im
Broadcast, ne? Ted Frankreich ist ja letztes. Jeder hat's gehört. Ihr wart
dabei. Ja, wir haben da was geplant oder so. Wahrscheinlich komplett krank, direkt irgendwie nach zu den Nordlichtern und sowas alles. Weißt du, wir machen ja, erst Holland.
Nee, nach Marokko direkt rüber, ja, weißt du, so Gibraltar wieder ja. mit einem Umpi und dann laden die in Marokko in der Wüste aus und so ein Scheiß.
Wir bringen den Umpi direkt dahin, wo er bleibt.
Genau.
So zwei
wir verkaufen den auf diesem Marktplatz. Kennt ihr den in Marokko?
Ja.
Diesen Marktplatz, wo sie auch diese alten Mercedes-Benz da immer, diesen Taxistand, dieser große. Ja. Da einfach hin und dann einfach da lassen.
Wahrscheinlich so eine Kooperation, direkt zwei neue Tenerys und so, komplett krankes
System. Von Touratec. Komplette Hütte, alle drinne. Und dann nochmal von Lobetrotter die Ausrüstung.
Ja, so ein Ding.
So einen richtigen Deal zusammengepackt hier. So ey. Scheiß Influencer.
Ja. Echt gute Jungs.
Mhm. Ja, sag mal Bescheid, Jungs, was ihr da plant. Ja. Gleich.
Ja, gleich.
Gibt auf jeden Fall Pläne, ja.
Gibt leichte Pläne, ja.
Was haben wir noch auf der Agenda? Ich glaube, unser Bike-Life-Boy.
Erzähl mal, was war beste Meet dieses Jahr?
Ja, eben.
German Stunt Week, Sommer. Season End war, oder ist jetzt ja jetzt demnächst und da dürfen wir leider nicht kommen.
Warum?
Weiß ich auch nicht. Also Tickets waren innerhalb von 19 Minuten ausverkauft.
Ja.
Krass.
Wir haben natürlich die Handynummer von den Veranstaltern, weil die ja das, lange Geschichte, wo wir jetzt nicht viel drüber reden, aber wir haben die Nummer von den Veranstaltern, da haben wir dann angerufen, weil wir gedacht haben, ey, die haben uns gefeiert letztes Mal, die fanden das Video geil, was wir gemacht haben, das Aftermovie. Vielleicht können wir, auch wenn wir nicht ein Fahrradticket bekommen, aber zumindest halt als Gäste da hinkommen, würden das ja auch bezahlen, alles gut. Wir wollen halt ein Aftermovie wieder drehen. Nee, ich kann euch da nicht rauflassen. Wenn Tickets verkauft sind, sind Tickets verkauft. Wenn ich euch jetzt sage, ihr dürft kommen, dann fragen wieder andere und fühlen sich benachlässigt, bla bla.
Deswegen verständlich, aber ja.
Ja, ein bisschen wack. Dafür, dass das so einen Ansturm bekommen hat durch so viele Aufrufe auf YouTube.
Ja.
Schwierig.
Das war dieses Jahr noch absurder. Also es wird immer mehr Supermoto.
Ja, eben.
Also dieses Jahr war es ein Supermoto-Festival. Das
war ein Supermoto-Festival.
Kannst du nichts anderes sagen.
Ja.
Krass.
Und meinst du, dass es dann dass so dieses ursprüngliche German Stunt Week in einem anderen Format
gibt es ja auch. Es gibt dieses German, also das, was wir damals noch so von damals erzählen.
German Stunt Days.
German Stunt Days, das gibt es immer noch. Und es ist auch das, adressiert auch immer noch diese Stunt-Sportler-Leute, die Alten.
Okay. Ja, und sonst, ja, BBM war halt doll, aber fahrenmäßig ist ja nach wie vor einfach kein Fahr-Event.
Was war denn das für eine Cringe-Aktion, dass sie da irgendeine, dass da irgendeine Frau den Social-Media-Account irgendwie betrieben hat?
Lustig. Das war so ein Running Gag auf diesem Festival, wirklich.
Das war doch schon mal, oder?
Ja, natürlich.
Also ich habe ja jetzt mein iPhone aufgeräumt und habe so eine mega lange so ein Statement gesehen vom letzten, vorletzten 2019 Jahr oder so.
War das.
Ja, genau. Wo sie auch geweint hat und so, ne?
Ja, genau.
Das war eine andere, glaube ich, die da geweint
hat. Ja, das war, nee, ja, die geweint hat, war eine andere. Aber jetzt ist ja wieder eine andere. Irgend so ein Automädel, ein Cargirl hat das dann gemacht.
Und dann einfach nur Selfies irgendwie mit den ganzen Leuten da gemacht.
Und dann hat sie auch Sachen in die Story gepostet, die auf dem Festivalgelände verboten waren.
Also ja, genau.
Das war einfach
und musste sich dann noch, und musste das revidieren dann nochmal in der Story nach und so. Nee, natürlich dürft ihr keine Burnouts machen.
Ja,
ich so, Junge,
ja, Alter. Ja, sonst viel unterwegs, viel Moped fahren. Also dieses Jahr
war echt schön. Wie ist denn Schweden? Also du warst ja jetzt einige Male so.
Dreimal war ich dieses Jahr in Schweden.
Was geht da immer so? Also
ja, also wir fahren halt meistens irgendwie so Göteborg die Umgebung hin.
Ja.
Weil Westküste Schweden kann ich einfach jedem empfehlen. Nicht nur mit dem Moped, sondern halt auch generell mal normal Urlaub, Pärchenurlaub oder einfach mal rauskommen. Westküste Schweden, nicht weit weg. Übel geil. Ja, und dann treffen wir uns da meistens halt mit den Leuten, die man halt so von Instagram aus Schweden, Göteborg da die Ecke kennt. Nicky Kjahus, Sebbe Rosen, Husky Kid, die ganzen großen Leute da. Und dann fährt man da halt ein bisschen.
Dann macht ihr Rideouts auf der Straße da.
Genau, ja.
Und da ist auch egal mit Kennzeichen und alles.
Ja, egal nicht. Also es wird auch in Schweden, merkt man schon, dass da die Polizei dann schon ein bisschen mehr Auge drauf macht. Problem in Schweden ist halt diese Kriminalitätsrate, die da so hoch ist.
Ja.
Und die Gangster oder die Kriminellen kommen jetzt auch immer mehr auf den Trichter, ey, wir können ja ein Motorrad nehmen, können eine Schießerei starten und sind dann schnell wieder weg. Und deswegen hat die Polizei dann, wenn man halt mit Motorrädern
schnell irgendwo
rumballert, wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, wissen die schon, dass wir nicht die sind. Aber wenn man halt so mit kleineren Gruppen unterwegs ist, 3-4 Leute und dann sich auch entsprechend kleidet, also Gesicht vermummt, schwarz, einen Rucksack auf hat, weil Rucksack meistens dann Pistolen irgendwie
also den Rucksack nach vorne, so weißt du, dass du immer nach vorne
reingreifen kannst. Ja, genau, so eine Sachen auch. Also Niki meinte, der NTK, der ist mal in irgendwie so einem Ghetto gelandet mit der Supermoto, weil er halt auch einfach random durch die Gegend gefahren ist. Und der hatte den Brustpanzer, den schwarzen, eine schwarze Weste und einen schwarzen Rucksack. Und schon beim Reinfahren in diese Gegend hat er schon die Blicke ganz für komisch gehalten. Und dann war auch innerhalb von einer Minute oder so die Polizei hinter ihm und hat ihn direkt rausgezogen. Und er wurde nicht so nett behandelt, auf jeden Fall. Also er war halt schon unter Generalverdacht dann. Und dann, bis sie dann gecheckt haben, okay, er hat nicht mal eine Waffe dabei, ist alles in Ordnung so, dann war auch wieder alles cool. Aber sonst, die schwedische Polizei hat er da echt erstmal unterbesetzt wie Sau und die haben wirklich andere Sorgen. So, deswegen.
Das Berliner Phänomen.
Berliner Phänomen, genau. Also wenn man da schon ein Kennzeichen dran hat, bist du sowieso schon, ist egal. Wenn du, egal wo du es hast. Also ja. Du kannst es auch im Radkasten haben, so. Die schwedische Polizei ist da jetzt nicht so eng. Aber sonst, ja, kannst du halt, bist halt noch relativ, was Bike Life angeht, echt. Ja, entspannt unterwegs. Also Wheelies und so, auch so die Mitmenschen, so Autofahrer und so, die, für die fühlen das eher, als wenn die da irgendwie mal hupen. Oder die hupen eher, wenn die es feiern. Und dann siehst du mal Daumen hoch oder mal eine Handykamera, die filmt oder so.
Ja.
Das ist schon cool. So. Da bist du halt noch ja irgendwie, ja.
So in Frankreich, ne? Als ich durch die Städte gefahren bin, ich stelle mich immer an jeder Ampel vorne ran und
will
durch den Verkehr. Ja. Da macht keiner einen Aufriss, da merkst du, keiner ist hinter dir auf einmal so zügig anfährt oder mal eine Lücke zumacht.
Nee, auch Schweden, Stadtverkehr, wenn irgendwie Stau war, die sind von vornherein, die haben gesehen im Rückspiegel, oh, da ist Motorradlicht, die fahren alle rechts ran. Die von vorne kommen, sehen, oh, Moped, fahren auch alle rechts ran.
Genau.
Und dann hast du einfach auf dem Mittelstreifen noch so viel Platz wie eine normale Spur. Und das ist da halt einfach, wir sind da mit 15 Leuten gefiltert, war egal.
Was?
Und deswegen, also für mich ist Schweden nach wie vor immer noch 1000-mal geiler als Italien oder Co.
Klar, ist ja sind das hier,
schöne Länder.
Hier vom Norden auch echt gut erreichbar.
Ich fahre zu Niki nach Hause schneller als München oder ein bisschen weiter im Süden.
Krass. Ja.
Klar, es ist ein bisschen teurer, weil du hast halt die Brückenmaut.
Ja.
Aber sonst.
Also ihr fahrt immer Brücken oder fahrt ihr?
Wir fahren immer Brücken, ja. Wir fahren immer Brücken.
Okay.
Also jetzt Rostock-Malmö könnte man machen. 2 Stunden geht die Fähre.
Ja, das kostet auch um die 100 Euro. Nach Rostock auch erstmal.
Preislich gibt sich Fähre und Brücke nicht viel.
Ja.
So. Aber wir sind halt natürlich immer verplant, machen das immer spontan.
Mhm.
Und eine Fähre musst du halt natürlich dann irgendwie buchen und dann, oder du nimmst halt viel Wartezeit in Kauf, was man ja auch nicht haben möchte.
Also ich fahre ja nächste Woche beruflich nach Schweden und ich habe nur gehört, dass wir eine Fähre buchen, wo es dann egal ist. Also
so ein Flexi-Ticket.
Ja, ne? Dass du nicht auf eine Zeit angewiesen bist und dass die eh relativ oft fährt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich teurer, ne?
Ja, safe, das ist teurer.
Ja.
So, und dann kommt es auch immer darauf an, was für ein Auto fährst du, das musst du auch vorher dann buchen und so. Mhm. Und wir fahren dann, wir wollten ja eigentlich mit 2 T5s fahren, sind letztendlich dann doch mit dem Daily und einem T5 gefahren. Also es ist dann natürlich dann immer so ein, musst dann immer buchen und der Daily, der nimmt halt dann mehr Platz auf einer Fähre, was halt wiederum mehr kostet. Aber die Brücke kostet natürlich auch für den Daily mehr.
Ich dachte ganz gut, das Auto, irgendein Daily-Auto.
Nein,
du kannst den Daily und Daily. Oh Junge, das ist echt ein großes Auto.
Der Iveco. 7 Meter lang, 4 Meter hoch.
Boah.
Oder 3,5 Meter hoch, irgendwie so.
3,5 Meter doch nicht.
No, der ist riesig. Du kannst, also der ist erstmal schon vom Boden bis reintreten. Safe. Also ich habe locker.
Nein,
also
der kann, ist keine 3.
Ich komme im Stehen nicht an die Decke.
Wie hoch sagst du, ist die Decke hier im Haus? Die hier.
3,5?
2,60.
2,60.
Das ist 2,60, ja.
Also ich konnte...
3,5 ist fast
da war da waren, pass auf, da war ein Parkplatz, wo ich reinfahren wollte. Da war so eine Stange, die kennt man.
Ja.
Da war 3,10 Meter, glaube ich. Und da bin ich nicht reingekommen. Ich musste außen rumfahren.
Oh, ist der Iveco.
Der ist riesig.
Das ist das gleiche, wie ich immer bei mir auf dem Kurierdienst fahre. Die langen und hohen Sprinter oder den Crafter. Das ist alles dasselbe quasi.
Der ist riesig.
Und die Kollegen von mir, die fahren ja den Iveco.
Er ist riesig, so kann man sagen.
Okay,
so,
das ist einfach... Ja, verstanden.
Riesen hoch, 7 Meter lang.
Nächstes Mal fahrt da einfach den T5 einfach in den Daily rein und dann rüber. Dann spart euch die Kosten.
Der, lustigerweise, die Garage, die Heckgarage vom Daily, wo nur die Mopeds rein sollen, hat mehr Ladefläche, als mein Auto Ladefläche hat.
Mhm. Ja.
Also rein theoretisch, mein Auto hinten ran, dong. Rückwärts reinstellen einfach.
Ja, da passen 3 Bikes nebeneinander rein.
Ja. Und das auch oder noch mit so viel Platz.
Ja, also entspannt 3 Bikes.
Entspannt 3 Bikes, ja. Aber dann bist du halt natürlich schon überladen, ne?
Und dann
Sitzplätze? Ja, das ist doof bei den Iveco. Das ist
das Problem, ja. Sie 3 eingetragene, einen selber gebauten.
Okay, ja.
So mit Tisch dann halt hinten. Deswegen sind wir dann immer, einer ist gefahren, einer hat gepennt und ich saß dann meistens am Laptop, hab Videos geschnitten oder so.
Mhm.
Während der Fahrt, das war dann todesentspannt.
Ja. Das ist ja das Problem, dass der Vigo schon grundsätzlich zu schwer ist eigentlich.
Genau, der ist leer mit Ausbau jetzt schon bei etwas um und bei 3 Tonnen. 3,5 darf er. Und dann, wenn du mal rechnest, 3x EXC. Gibt dann auch schon mal irgendwie 400 Kilo. Dann 3 Personen. Gut, ich wiege jetzt nichts, aber Finn und Henrik. Dann noch das ganze Gepäck. Und wir haben ja irgendwie, ich glaube, 100 Liter Bier noch mitgehabt.
Ich glaube nämlich auch, dass die Kollegen bei mir im Kurierdienst, die den Iveco fahren, die haben durchaus auch die breite Achse und dann ist das auch kein...
Doppelbereifung?
Das ist, glaube ich, auch kein 3,5-Tonner quasi. Nee, das ist schon eigentlich schon ein LKW.
Genau, ja.
Die laden dann letzten Endes auch nur eine Tonne rein, wie ich in den Sprinter oder einen Crafter, aber ja.
Ja, ja.
Dann überlegt man, so einen Sprinter kannst du eine Tonne reinladen, ne?
Ja.
Kann...
Aber ich fand so krass, das ist ja so eine Schrankwand, ne? Hm? Der in 3 Liter Diesel... der jetzt mit Chip-Tuning etwas über 200 PS und über 500 Newton hat, ey, der geht ab.
Mhm. Wenn die erstmal rollen, dann ist das auch gar nicht das Problem. Alter,
170 gar kein Problem.
Ja.
170 verbraucht der? Mit 4 Tonnen. Also wir sind jetzt immer so 120, 130 gefahren, da hat er sich so 10,5 Liter genehmigt.
Ja.
Was völlig in Ordnung
genauso ist. Genauso wie ein Crafter und ein Sprinter, Tatsache.
Echt geil.
Die rennen ja auch, den Crafter, den ich immer fahre, der rennt ja in den Begrenzer bei 180. Das ist ja nicht so, dass du merkst, sondern es ist wirklich so, die Nadel geht und dann Stock aus. So.
Puh, absolut.
Aber der Crafter fährt sich bei Wind richtig eklig. Ja, und also der Sprinter, die Sprinter haben ja so automatisch drin diese Erkennung für Wind.
Okay.
Und das merkst du nicht. Der bremst immer so ein Rad ein bisschen mit, wenn es stärker ist. Dann merkst du so, oh. Wenn du so einen LKW überholst, dann merkst du so, oh, dass er ein Rad einbremst und dann zieht er sich wieder gerade. Das ist voll geil.
Ist das geil, ey.
Das merkst du erst dann, weil ich bin ja immer nur Sprinter gefahren und den von meinem Vater. Bis du den Crafter fährst mit 180 da irgendwie über die A2, dann weißt du, hier bei Weserbergland. Ja. Scheiße, ich glaube, ich flipp den hier gleich.
Ja, den Moment, wir sind ja, Henrik fährt ja schon mit dem seit 10.000 Kilometern mit einem Nagel im Reifen vorne. Und der verliert halt Luft.
Ja.
So, und wir mussten halt jeden Morgen, mussten wir halt 5,5 Bar da drauf knallen, wenn wir mit dem fahren wollten. Und dann hat er halt gereicht für so 24 Stunden. Aber wir sind dann natürlich auch 10 Stunden gefahren, ne?
Mhm.
Und dann irgendwann so Richtung Deutschland wurde es schon wieder gut schwammig vorne auf der Achse und da ist er übel nach rechts auch immer gezogen.
Wenn er so die Abfahrt nimmt und er so
und du denkst dir dann auch immer, wenn man jetzt gerade irgendwie kann, man hat nicht dran gedacht, dass man leicht links lenken muss oder so, dann lässt du das Lenkrad irgendwie gerade los oder machst dir eine Flasche was zu trinken auf oder so, dann zieht er nach rechts und dann willst du ja nur ganz kurz nach links und dann merkst du einfach, wie so 4 Tonnen und Finn, der hinten oben im Bett liegt, einfach schon so diesen Flippen-Moment machst und denkst du schon so, Alter.
Das ist mein Crafter, also du überholst einen LKW mit Seitenwind und auf einmal geht er links und du darfst nicht schnell bewegen. Du musst wie so bei einem Wheelie, wenn die Karre nach links kippst, darfst du nicht so schnell gegenreagieren, sondern musst so, okay.
Ich lasse es jetzt passieren.
Ganz
ich arbeite gegen.
Langsam nach rechts, ja. Aber mach hier keine ruckvolle Bewegung, weil dann macht der den Kickflip.
Ja, da habe ich mich nämlich jetzt auch schon gesehen. Ja. Und lustig ist halt auch bei der 7 Meter Länge, Bett ist ganz hinten. Ja. Und musst Finn anrufen, wenn du mit ihm reden willst.
Alter. Ja.
Im Auto musst du telefonieren, damit du den hörst. Das ist echt. Junge. Das ist echt eine andere Welt.
T5.2 gab es deswegen mal so ein Mikrosystem, wo du dann das Ganze einstellen hast. Du überall Mikrofone über den Sitzplätzen.
Wie geil.
Und dann wird das über die Boxen verstärkt.
Geil, ey. Das ist echt ein gutes System.
Ja, das war wirklich smart, weil im T5, wenn du mit 6 Sitzen
fährst Sitzer,
da und die hinten
ja.
sitzen, da kriegst du nichts mit.
Nee, das stimmt schon.
Selbst da schon.
Da führt jeder Reihe für sich selbst Gespräche.
Ja, muss man überlegen. Vom Sitzplatz bis zu da, wo Finns Kopf ist, hinten in der Ecke sind so 6 Meter oder 5 Meter.
Eine einfach andere Zeitzone.
Ja, wirklich. Wir sind einfach früher in Dänemark gewesen als Finn. So, ja, für Dänemark haben wir auch getankt noch. Und sind dann schwedische Grenze. Und schwedische Grenze ist dann meistens Kontrolle, Dänemark eher nicht.
Mhm.
Und wir fahren so runter und dann kannst du, wenn du von der Brücke runterkommst, auf diese Mautstation, siehst du schon, ob Polizei da steht oder nicht. Und es sah frei aus. Aber ich habe schon rechts gesehen, da waren so ein paar Leute in Warnweste.
Mhm.
Und ich schon so taktisch klug, reihe mich ganz links ein beim Mautding, fahr los. Und dann siehst du so am Horizont schon so, wie der Polizist so die Beine in die Hand nimmt, ne? Und richtig los sprintet auf uns zu. Und dann bleibt er genau vor uns stehen, so, hey, stopp. Und wir dann so, Und er guckt so, machst du Fenster runter. Er dann so, wo wollt ihr hin? Ja, Göteborg. Wo kommt ihr her? Hamburg. Was macht ihr hier? Ja, Motorradfahren.
Laufen, Motorradfahren.
Und was habt ihr denn hinten drin? Ja, Motorräder. Ach so, ja, ich habe euch auch eigentlich nur angehalten, weil euer Tankdeckel offen ist. Hm. Ich habe einfach nicht mal den Schraubverschluss, sondern es war alles offen. Ich habe vergessen, in Dänemark das zuzuschrauben, es war einfach alles offen.
Das sieht man ja auch so oft, dass wenn die Nummer aus, also wenn du mal dagegen kommst, wenn ein- und aussteigen, dass du diese Deckel aufmachst, dann vergisst, also dann siehst du auf der Autobahn wie.
So, und ich dann so, oh. Und dann so, ja.
Kannst du zumachen?
Ich mach so die Tür. Er meinte so, ja, willst du hier rechts ran? In dem Moment mache ich schon so die Tür auf, schraub das so rein, mach das Ding wieder zu, machst du zu. Er so, ah ja, passt schon. Er so, ja, habt ihr irgendwie Tabak, Drogen oder Atomwaffen dabei? Und ich Atomwaffen. Dann so, und ich dann so, Atomwaffen. Er so, ah ja, na dann, viel Spaß.
Weapons of Mass Destruction.
Ja. Ja, das war lustig. Ja, sonst Schweden einfach alle immer kernfreundlich. Auch Polizei, wir sind
mit so 20 Leuten. Ich glaube, jeder hat dieses Video von David und Maurice gesehen.
Genau,
und,
sind so mit 20 Leuten angehalten worden oder 30 Leuten. Und der Polizist so, jo, habt ihr ein Kennzeichen? Ja, passt. Ja, gut. Mach mal ruhiger. So, okay.
Vor allen Dingen, ich kam ja wieder am Samstagabend, bin direkt zu Olli, da nach Neu-Venedig, da des Grundstückes. Dann kam William direkt aus dem Urlaub mit Franzi an. Die waren ja in Österreich eine Woche gewesen und unser Max kam an, der war Estland und so gewesen. Das war einfach, das war der Tisch der Urlauber, die haben sich unterhalten und so. Und am nächsten Tag sind wir am Sonntag bei dieser Gedenkausfahrt mitgefahren. Was habe ich nicht erzählt, ne? Da ist bei uns Schönerlinde, das letzte Stück Autobahn, was du fährst. Das ist ja, da fährst du dann 60 und dann verengen sich von 2 auf 1 Spur. Und da ist einer mit einem Passat besoffen mit 2,7 Promille.
Ja, coole wo gesehen.
Komplett in die Baustelle reingefahren, als ob da keiner wäre, aber da waren 2 Motorradfahrer.
Boah.
So mit 2,10 die aufgeraucht, ne? Und der eine heißt Mitch und den kannte man auch eigentlich. Chris meinte auch, der hat so Karten gewonnen für diese BMW-Days.
Ach ja, genau,
das war. Wo war's. Wir auch waren.
Oh ja, stimmt.
Und Chris meinte, ja, das war halt ganz angenehm, weil das ist dann natürlich nicht so 16-jähriges Fan-Kiddy und aufgeregt und alles, sondern da kommt einer Mitte 30 in dein Alter und unterhält sich normal mit dir, ist mit seiner Freundin da, die sind dankbar und war voll der nette Kontakt und so. Und dann ja, 4 Wochen später das. Und dann gab es nochmal eine große Ausfahrt. Da gab es 4 verschiedene Treffpunkte, wo sich so 100 Motorräder mindestens getroffen haben. Und dann sind wir alle nach Strausberg gefahren.
Okay.
War auch alle so, ich sag mal, wir waren auch Tatsache bei dieser Gruppe dabei, wo nur junge Leute waren. Mhm. Alle Sena, alle Channel 1. War so ein bisschen Kott-Lobby.
Hatten wir auch in Göteborg mit Schweden im Sena. Das war einfach Next Level.
Ja. Ja, wir haben auch, will man nicht, so ein bisschen so Wheelies gefahren und so, aber so ganz kontrolliert. Nach Strausberg gefahren und dann ist dann im Prinzip diese ganze Gruppe, 500 Motorräder mindestens, manchmal auch 700 gesagt, dann nach der Neuchen zu diesem Flugplatz gefahren. Da sollte eine Schweigeminute stattfinden. Und der Mitch, der war Polizist. Und deswegen war mal in dieser Ausfahrt ganz viele Polizisten mit dabei.
Hm.
Die kamen aber quasi, die sind aber nicht das erste Stück mit uns mitgefahren. Die kamen aus einer anderen Ecke. Und dann dachten wir uns schon so, bei der zweiten Route mal gucken, William und ich so nicht, dass das jetzt hier, also da ist nichts mehr im Wheelies fahren und so.
Ja.
Da sind wir nur im Stehen gefahren. Dann haben die uns angezählt. Hier ist nicht mit dem Stehen fahren. Und die sind ja damit 30 Kilometer lang gefahren. Du musst immer nebeneinander fahren. Und ich sag zu Willem, Alter, ich muss jetzt irgendwann mal pinkeln. So, wir müssen mal wirklich jetzt hier rechts dran fahren. Dann sind wir so rangefahren, in so einen Waldweg reingefahren, übelst durch den Wald gejietet, da ganze Zeit wieder raus. Willem so, genau, jetzt fahren wir raus. Dann fährt dann irgend so ein GT3 RS an uns vorbei. Wir so, was klar, hinterher. Dann hat der auch Jala gemacht. Wir haben Jala gemacht. Wir haben richtig geballert. Dann meinte William so, Alter, ich muss tanken. Wir mit der FE wieder nach Strausberg gefahren, die voll getankt. Und da waren auch so wieder, ich bin halt seit 12 Stunden gefühlt wieder wirklich in Deutschland, ne?
Ja.
Nachdem ich in einer Woche so gefühlt in Frankreich unterwegs war. Da ist ein Bahnübergang, dann fahren wir an 5 Autos lang und genau wo ich am ersten Auto ankomme, geht die Schranke wieder hoch. Perfektes Timing.
Perfekt, ja.
Ich fahre los, der hinter mir fährt auch los und William hat sich hinter ihn eingeholt und William meinte so, ey, ich habe schon im Spiegel gesehen, der hat dich gesehen und wollte halt so wirklich schnell losfahren. Digga. Dann ist er mir auch dicht aufgefahren, kein Problem. Ich mache Abstand mit der 300, wenn ich will, also einmal kurz gepinnt. Dann sind wir dann auf die Tankstelle, William hat den auch überholt, dann ist der auf die Tankstelle da gejietet, volle Möhre mit quietschenden Reifen, volle Möhre. Ja, spinnst du, mich richtig belegt. Also richtig, spinnst du, der kann doch mal schief laufen. Jetzt soll der schief laufen. Ich hätte dich auch überfahren können. Ich sage, ja, danke, hast mein Leben gerettet. Bist ein Ehrenmann, danke, schönen Tag.
Oh,
er sich weiter aufgeregt, dann gucke ich irgendwann so, Kennzeichen, HM, Hameln. Ich sage, ach, sorry, bist ja nicht von hier, ach, du kennst das nicht. So, nee, so ist das hier in Bällen. Kommst aus Hameln, wa? Und dann war Ruhe. Dann ist der reingegangen, William war ja auch noch tanken, dann hat er alle Leute in der Tankstelle belegt und den Kassierer. Der wollte uns nur belegen, dem war dann aber durch zu doof, denn dann nicht den Anschein zu machen, als ob er uns nur belegen wollte. Deswegen hat er auf Alibi was in der Tankstelle gekauft, hat dann aber alle Leute irgendwie so angegiftet, ist dann noch aus der Tankstelle raus, hat noch weiter rumgegiftet und dann hat William gesagt, Digga, was ist eigentlich dein Problem? Und ich sag so, ey, willkommen wieder in Deutschland. Weißt du, Frankreich, du filterst überall, das ist alles in Ordnung. Ey, in Deutschland gleich wieder.
Ja.
Und dann sind wir nach Werneuchen gefahren, nochmal mit riesen Umweg, kommen da an. Ach scheiße, sind alle schon weg. Und dann kommen die alle um die Ecke.
Ach was?
Ja, die sind alle mit 30 da lang gefahren. Das war auch arsch viele Motorradfahrer gewesen.
Ja, wirklich. Klar.
Und wir waren so die einzigen Supermodus. Es gab noch einer mit einer EXC 125, eine 2007er.
Dem ist bestimmt der Stift gegangen, als er die Polizei gesehen hat.
Nee, der war mein Alter oder so.
Ach so.
Digga, der ist einfach Radialbremse gefahren. Also Zange und Pumpe.
Was?
Was ist denn hier los? Ja, ihr meint, er hat auf SMR-Front aufgebaut. Mit einer 125er.
Junge.
Ja. Und da war noch einer mit einer 530 da, mit 600 Betriebsstunden. Da kam Öl aus allen Ecken raus. Aber ja, das war dann auch mal wieder so, okay, mit anderen, mit Motorradfahrern. Motorradfahren.
Ja, ja. Ja,
wir waren dann auch Themen in der Facebook-Gruppe.
Natürlich. Die Assis.
Ja, ja, weil dann auch natürlich meinte, es ging ja um Mitch. Ja. Also wir verstehen das ja auch. Ne? Es geht um Mitch, es geht um eine Person. Und die haben das so wahrgenommen, dass wir mit unseren Wheelies uns in den Mittelpunkt stellen wollen. Dass alle uns jetzt angucken.
Es ist halt so, also die Leute machen ja so eine Tour und dann wird halt erwartet, dass du dich einfach bedeckt hältst. Das ist ja so ein bisschen wie, als würdest du
eine
Trauerfahrt, als würdest du, und das ist ja auch für manche genau das. Und wenn du jetzt in der Kirche sitzt und dir vorstellst, du hast eine Beerdigung und fängt einer da an, Trompete zu spielen, dann passt das halt auch für viele einfach nicht.
Ja, wir haben auch mal eine Trauerfahrt gemacht, wo ich auch.
Kann es schon auch nachvollziehen. Bei so vielen Leuten hast du einfach ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie sowas abzulaufen hat. Für Martin und William und bestimmt auch viele, die das hören, ist ein kontrollierter Wheelie irgendwo, wo es halt, wenn, ich meine, ihr seid alt genug, habt ihr schon oft genug gemacht. Wenn ihr das als sicher einschätzt, dann denke ich, ist das auch in Ordnung so. Aber ich kann auch ganz viele nachvollziehen, die dann halt sagen, ey, bei dem Anlass gehört es einfach gar nicht dazu. So,
ja.
Da einfach nicht.
William meinte nur so, falls es bei mir mal so sein sollte,
reiß
die Bude ab. Reiß die Bude ab, Alter.
Bei mir genauso.
Bernie, Samman, alles volle Programm.
Reiß die Bude ab. Wenn da keiner einen Rolli im Sechsten macht, dann bin ich sauer.
Ja,
ja, also denn da, wo sollte jemand im Verkehr da was passieren, die Stelle muss schwarz sein.
Ja,
also, da wirklich. Darf kein Asphalt mehr zu sehen sein.
So soll es sein. Nee, ich habe da auch ähnliches Spiel schon gehabt. Bei uns im Nachbardorf ist einer gestorben mit einer 125er, da wurde die Vorfahrt genommen. Haben wir auch eine Trauerfahrt gemacht und ich und ich glaube noch eine andere Person, die auch Wheelies konnte, der Rest, der da mitgefahren ist, konnten das gar nicht.
Ja.
Wir haben halt da Wheelies gemacht und da war dann natürlich auch wieder in der WhatsApp-Gruppe, dass die blöden Instagrammer da wieder Aufmerksamkeit haben wollen. Aber für mich war es halt einfach eine Ausfahrt. So.
Ja, das gehört ja von uns dazu.
Irgendwie gehört das damit dazu. Und er war ja auch Supermotofahrer, der Kollege da.
Ja, dann denkt man halt genauso, wie wir das gerade gesagt haben. So, ne? Das nice ist nochmal so die letzte Ehre. Und
nochmal letzte Ehre erweisen.
Benzin und Blut, dies, das.
Ja.
Ja, da sind die Ansprüche halt ganz unterschiedlich und die Vorstellungen.
Also hier offiziell, reißt die Bude ab.
Mhm. Ebenso, die Bude ab, muss abgerissen werden hier. Mein Testament in der Form.
Boah. Aber man will es auch immer gar nicht so äußern, finde ich. Wenn man mal so und jinx es so.
Und als Lied soll gespielt werden, also wir hatten als Gedenkminute, when I see you again, oh. Ey, wir sind ja dann noch nach Hause gefahren, wir mussten ja nach Werneuchen nach Hause fahren. Ja. Da hast du 108, BR 158, schnurgerade, arschbreit.
Oh.
Wirklich, ey, ich hab's ja so gefühlt nach 3500 Kilometer Alp auf der EXC wieder. Und William und ich so steady 70 wie ein Tempomat da angepinnt die Landstraße. Und die haben uns alle überholt. Die hatten gar keinen Bock auf uns. Da ist keiner so neben mir fahren, so, weiß ich nicht, ich fahre einfach bei William daneben und gucke mir das an und denke mir, geil, William guckt mir einfach bei William fahren. Geil. Weißt du, und die anderen so, nee, kein Bock auf euch.
Ihr packt
euch
das mal noch. Erzählt, wo ich im Wheelie gelasert wurde?
Ja, Digga, in Münster.
Das war auch eine ganz wilde Story. Da bin ich in Münster gefahren. Das ist auch so eine Umgehungsstraße, zweispurig. Ich bin 50 gefahren, auch, also nicht zu schnell, um die Kurve gekommen, alles ganz kontrolliert. Und dann ist er vor der Ampel, so ein Polizist halt, hat sich mitten auf die Straße gestellt, Kelle raus und die andere Hand an der Waffe. Ne? So, und da war
willkommen
ich,
in Deutschland.
Ne, ich halt schon auch weit, weit vor dem Abgesetz, also bestimmt 300, 400 Meter. Ja. Ich habe gute Augen, ich sehe den ja.
Hätte nur mal umdrehen können und einfach wegfahren können, hätte kennzeichen noch nicht erkannt. Ja.
Ich habe abgesetzt, ich habe schon vorher den Motor ausgemacht, bin auf den zugerollt, so, und da hatte der immer noch die Hand an der Waffe. Ne? Bin dann krimineller.
Das ist halt dieses Sprichwort im Englischen, you know why we pulled you over, because I let you.
Ja. So, und dann bin ich abgestiegen, hatte den Helm schon ab, stand schon in der Mitte auf dieser...
Hast schon die Hände so
auf der Insel bei der Ampel.
Genau.
Schon in der Hand. Bei der Ampel stand ich schon mit ihm, da hatte der immer noch die Waffe an der, also die Hand an der Waffe, und habe ich auch irgendwann so zu ihm gesagt, weil da fühlst du dich auch mega unwohl.
Ja.
Habe auch nur gesagt, ey yo, du, ich habe den Helm aus, das Motorrad ist aus, ich sitze nicht mehr daneben, ich werde nicht abhauen.
Kannst du mich jetzt einfach erschießen? Ich hasse mein Leben, Mann.
So. Again, please.
Und der war auch, also
break it. Just break it.
Komplett auf 180, und dann bin ich zu dem Kollegen von ihm rüber, und der war dann mit dem Kunden ein bisschen besser reden, aber der hat dann auf dieses klassische Verwarngeld hinausgelaufen, weil ich habe an sich, war nicht zu schnell, habe auch keinen gefährdet, also es war wirklich spätabends, da war kein es kam keiner, es war auch niemand, irgendwie wirklich war niemand da. Aber ja.
Ja. Da kennen wir ja auch noch aus der Eifel die Situation.
Sorry. Ja, ist auch schon spät jetzt, ne?
Ich muss los, ich muss nach Berlin. Es ist
dunkel fast, ey.
Ja, 20 Uhr will ich im Auto sitzen. Irgendwie ein iPhone an Start kriegen bis morgen früh.
Mhm. 20 vor 8 und es wird schon wieder dunkel, ey.
Nein, ich muss auch
es
nach
ist
Hause.
Zu früh.
Kannst kurz hier nochmal einen Podcast erzählen? Ich habe jetzt das Wochenende kein Handy gehabt, weil ich einfach eine coole Zeitrafferaufnahme machen wollte. Vom Feuerwerk in der Hafen City. Ich hätte mir die Aufnahme wahrscheinlich nie wieder angeguckt in meinem Leben und habe das iPhone so an die Schiene von den Sonnenschutz quasi reingestellt, das hat ja gut gestanden, aber dann im sechsten Stock, und hat der Wind das so nach hinten gedrückt, und dann ist es so durchgerutscht und ist dann auf dem Gehweg unten gelandet, hat noch fast Leute erschlagen, und also mein iPhone hat jetzt nicht mal die geradeste Form quasi, ist ein bisschen krumm, Display geht auch jetzt nicht mehr inzwischen an, aber es läuft noch, ich könnte WhatsApp Web übers Laptop machen, aber für morgen für Arbeit bräuchte ich noch eins. Ich
denke, die Zeit für neues Handy ist gekommen.
Ja. David hat sich ein 14er gestern gekauft, und wir haben gestern noch gesprochen mit so, nee, ich weiß noch nicht, ob ich mir wirklich jetzt schon ein neues hole.
Und dein Handy so, ja.
Ja, ich weiß auch jetzt gar nicht, was bei mir abgeht. Ich hab das gerade transferiert nochmal.
Ja, bei wie vielen Stunden sind wir jetzt?
Na, es ist fertig und das Handy ist aus. Das andere. Das ist einfach aus, schwarz.
Dein neues?
Ja.
Ja, war bei mir auch. Okay. Steckst an Kabel, irgendwann kommt das. Es dauert ewig. Das war bei mir auch.
Aber es war doch die ganze Zeit am Kabel, oder?
Ja. Ich habe es gerade abgenommen, weil es stand nur noch 3 Minuten. Dann ist es ausgegangen und ich habe es ein paar Mal versucht anzumachen.
Nee, das ist normal. Das war bei mir auch. Ich habe auch mich eingekackt.
Aber gerade 10 Minuten war das aus.
Ne? Ja, aber dann war es ja wirklich die gefühlt 3 Stunden, die es gesagt hat. Also
ja.
David wollte von seinem alten iPhone auf sein neues iPhone die Daten transferieren, und er hat erst ein iCloud-Backup geladen.
Hey, was geht heute ab in diesem Broadcast? Yes.
Das waren 24 Stunden oder so. Und dann hat er gesagt, dann war gesagt, ja, mach doch einfach die Handys nebeneinander über AirDrop quasi. Und das hat ja funktioniert.
Vielleicht, ja, sehen wir gleich.
Geht wieder an. War bei mir genauso.
Machen wir das Ding zu.
Ja,
machen wir einen Deckel drauf.
Bis nächstes Jahr, Leute.
Ja, echt.
Verfolgt uns auf Instagram.
Nächstes Mal erzählen Nick und ich dann von unserer mysteriösen TED-Tour.
Oh ja.
Und Martin war mal campen.
David war mit mir campen in Dänemark.
Ich bin auch
Und ich habe nicht am Grill gestanden, sondern ich habe mir einfach Y-Food gemischt mit Pulver.
Ey, da sind noch an der Vorderstelle immer so Grillroste, die du dann so rüberziehen kannst einfach, ne?
Geil.
Und dir da einfach irgendwas holen kannst.
Die hat bestimmt auch in 300 Jahren keiner sauber gemacht. Nee, also.
Ich denke auch, dass bei diesen ultraleicht Sachen, die man mitschleppt, dass da selten eine Drahtbürste mit dabei ist.
Das gehört aber dazu, zum TED-Leben.
Das ist Essen von anderen Essen davor.
Du brauchst eigentlich gar kein
Essen mitbringen. Kannst einfach nur abkratzen.
Ich habe da Alufolie draufgelegt und mir Falafel gemacht.
Für schlechte Zeiten. Oder wenn du halt bei deinem Brot, du hast keinen Aufschnitt mit, einfach kurz ein bisschen von dem Rost die Aromen holen. Lecker.
Ja, perfekt. Jetzt ist es auch einfach richtig absturzeklig hier.
Duty.
Ne, Rausschmeißer.
Ja. Alles klar, Leute.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.